dir. Deine Barmherzigkeit ist jeden Morgen neu. Deine Herrlichkeit ist jeden Morgen neu, Herr. Und auch heute Abend ist deine Barmherzigkeit wieder ganz neu in unserer Mitte. Ich bete dich an und ich preise dich, lebendiger Gott. Halleluja. Ist vielleicht noch jemand da, der jetzt beten, Gott loben und preisen möchte und danken möchte? Herr, ich danke dir, dass ich mich auf die Sonne verlassen kann. Sie geht auf regelmäßig. Gehst runter. Ich kann mich auf die Sonne verlassen. Ich kann mich auf das Licht der Herrlichkeit Gottes verlassen. Und du möchtest dafür danken, dass Gott so ein zuverlässiger Partner ist für dich. Dank ihm heute Abend für die Güte Gottes. Halleluja. Wie die Sonne, so ist Gott. Früher haben die Menschen die Sonne angebetet, weil sie keine Ahnung von Gott hatten. Heute haben wir Ahnung von Gott und wir wissen, hinter den Sonnen und den Sternen, den Kometen, Planeten, den Galaxien, dahinter steht der allmächtige Gott. Und den beten wir an. Wir müssen nicht Mond und Sterne anbeten. Es gibt so viele Irrlichter. Zurzeit ist ein neuer Satellit am Himmel und sieht aus wie ein großer Stern, so dass er irritiert. Aber wir sehen, Gott ist größer und er irritiert uns nicht. Er täuscht uns nicht. Er verführt uns nicht. Gott ist ein guter Gott. Halleluja. Halleluja. Derselbe in alle Ewigkeit bist du, oh Gott. Halleluja. Praise Gott. Gib deinem Nachbarn auf die Hand und sag, Gott segne dich. Wir wollen jetzt ein Stück aus dem Wort Gottes nehmen, betrachten und dann wollen wir noch einmal singen und Gott anbeten. Praise Gott. Also, wie gesagt, wir werden dieses Wochenende seelsorgerliche Themen behandeln. Praise dem Herrn. So, ihr dürft Platz nehmen. Gott segne euch. Fühlt euch wohl im Hause Gottes. Ich hoffe, dass die Technik nicht schwankt. Da ist irgendwo so Schwankungen. Bitte? Geht es? Geht es nicht? Gisela, da musst du doch noch was machen. Also ich werde klar und deutlich langsam sprechen wie Herr Pfarrer in der Kirche. Mein Thema heute Abend ist vielleicht etwas leiser. Ich werde dann lauter sprechen. Gisela, schalt mal etwas leiser. So, mein Thema heute Abend ist zuerst einmal für die Lehrstunde verschwiegene Gefühle, unterdrückte Gefühle. Jeder von uns hat Gefühle oder ist irgendjemand, der heute Abend kein Gefühl hat? Vielleicht ist er ein Roboter, ein Computer. Computer haben keine Gefühle, aber wir Menschen aus Fleisch und Blut haben Gefühle. Und wir sind Gefühlsmenschen und wir entscheiden letztendlich, wenn es darauf ankommt, in wichtigen Sachen nicht mit dem Kopf. Lass uns ganz ehrlich sein. Selbst wenn wir noch so intelligent sind und noch so gebildet sind, wir entscheiden nicht mit dem Kopf, sondern mit dem Gefühl. Und Gefühl spielt in unserem Leben eine ganz große Rolle. Wenn irgendjemand uns begegnet und wir haben kein gutes Gefühl ihm gegenüber, da gehen die Jalousien runter und fertig. Aber mir geht es heute Abend um die verschwiegenen, unterdrückten Gefühle. Und da lese ich zuerst einmal die Geschichte von David, Psalm 32. David erzählt hier ein Gedicht eigentlich, ein Psalm Davids, eigentlich ein Stück Weisheitsliteratur. Ich lese von Vers 1 bis 3. Wohl dem, dessen Frevel vergeben ist und dessen Sünde bedeckt ist. Wohl dem Menschen, dem der Herr die Schuld nicht zur Last legt und dessen Herz keine Falschheit kennt. Und jetzt kommt dieses unterdrückte, verschwiegene Gefühl. Und ihr kennt ja diese Geschichte mit der Bathsheba, dieses Techtelmechtel, da dieser Ehebruch, dieser Seitensprung, so diese Liquidierung des Uriah da bei Nacht und Nebel, zieh dich zurück, Joab, lass ihn erschlagen, so du darfst deine Hände nicht schmutzig machen. Das ist diese Geschichte mit dem David und er hat versucht eine ganze Weile zu verdecken, bis plötzlich die Bathsheba schwanger wurde und der Uriah war nicht da, 9 Monate, ihr wisst ja, wie die Leute in der Gemeinde rechnen, da ist irgendwas passiert, da stimmt was nicht und so weiter. Und dann kommt der Prophet Nathan und schmeißt ihm auf den Kopf. Natürlich stand das nicht in der Bildzeitung und BZ, was da passierte. Und auch die Boulevardpresse und die Medien haben das nicht begriffen. Nathan hat es sehr fein und klar und so geduldig das beigebracht, die Geschichte mit den 99 Schafen und dem einen Schäfchen da, so dass er da genommen hat. Und er versuchte, diese Geschichte unter den Teppich zu kehren. Und was ich heute Abend sagen kann, es lohnt sich nicht, Dinge unter den Teppich zu kehren. Das wird vergessen. Keiner denkt mal drüber. Gras wird drüber wachsen und es wird niemand dahinter kommen. In der Bibel heißt es, es wird alles offenbar werden. Früher oder später. Egal wann. Und du kannst nichts verstecken. Und dann heißt es, solange ich's verschwieg, waren meine Glieder matt. Den ganzen Tag musste ich stöhnen. Solange ich verschwieg, waren meine Glieder matt. Den ganzen Tag musste ich stöhnen. Du fragst dich, warum bin ich nicht glücklich? Warum fehlt mir die Freude im Leben? Warum kann ich das Leben nicht so richtig genießen? Warum kann ich nicht glauben? Und warum kann ich nicht so freimütig beten? Vielleicht ist irgendwo eine versteckte Sünde aus der Vergangenheit. Bevor ich in mein Thema reingehe, hier heute Abend, möchte ich eine kleine Geschichte erzählen. Es war in Stuttgart ein alter Deutscher bekehrte sich, der war bereits vielleicht, Nikolaus hieß er, der war vielleicht 84, 85 Jahre alt und er lag kurze Zeit nach seiner Bekehrung, durfte ihn noch taufen und kurz nach seiner Bekehrung, Gott hat ihn abgerufen, aber er konnte nicht sterben. Einen furchtbaren Todeskampf hat er durchgemacht, wälzt sich von einer Seite auf die andere und so weiter und ich kam, wollte das Abendmahl ihm geben und in dem Augenblick, jedes Mal, wenn ich anfing zu beten, schrie er, tu den Dackel raus. Und ich wusste, die haben nur einen Kanarienvogel. Weit und breit in der ganzen Wohnung kein einziger Dackel zu sehen. So, naja, ich habe gedacht, er fantasiert schon. Delirium oder sonst was, Fieber. Und ja, gut. Werde ich wieder ruhig, er beruhigt sich. Und dann fange ich an wieder zu beten. Und immer wenn man betet, kommen diese Dinge hoch. Wenn es vom Geist Gottes ist. Und dann fange ich wieder an zu beten und dann schreit er wieder, tu den Dackel raus. Ich habe gesagt, Bruder Nikolaus, du hast keinen Hund. Ich weiß nicht, ob ihr je einen Hund gehabt habt und so weiter. Und versuche ihn zu trösten, ganz kurz zu machen, ging nichts. Und dann das dritte Mal, wieder neuen Anlauf und wieder das gleiche. Dann habe ich gesagt, Elisabeth, könntest du bitte rausgehen? Ich denke, hier ist etwas, was Nikolaus klar machen muss. Bevor er zum Abendmahl geht, bevor wir beten, bevor ich ihn segne, bevor er in die Ewigkeit gehen kann. So, und ich habe mich gewundert, dieser Mann war bitter, er war nicht glücklich, in seinem ganzen Leben hat er etwas mit sich getragen, das er nie erledigt hatte. Und dann sage ich, und dann fange ich an zu beten und dann schnappe ich mir den Nikolaus und sage, Nikolaus, jetzt musst du bekennen, was hat der Dackel auf sich, was ist mit dem Dackel passiert? Sagte, soll ich das sagen? Habe ich gesagt, die Tür ist zu, Elisabeth hört es nicht und wir nehmen das in die Ewigkeit mit und das ist bei mir und ich werde nicht darüber sprechen und zu deiner Frau und zu niemand. So, und was ist da los? Und dann sagt er, dass er in der Ukraine, er ist in ein Haus reingekommen, da war eine Frau mit einem Kind auf dem Arm und er wollte sich an dieser Frau vergehen und will sie packen und dann kommt der Dackel und schnappt am Fuß und er bellt und rüttelt und schüttelt und was macht er? Er schießt die Frau und das Kind lässt er liegen und den Dackel erschießt er. Aber man konnte das Kind, die Frau erschießen, man konnte den Dackel erschießen, aber dieser Dackel hat sich ins Gewissen eingebrannt. Und erst, und das sind viele Jahre, das ist nach dem Krieg gewesen, so lange hat er sich mitgeschleppt, bis er endlich mal zur Ruhe gekommen ist. Und dann, als er das bekannte, du musst sein Gesicht gesehen haben, entspannt, erleichtert und hat 14 Tage, 3 Wochen ist in die Ewigkeit gegangen. So, was ich sagen wollte, unsere Schuld wird uns wiederfinden. Da ich versuchte zu verbergen, ist mir nicht gelungen. Versteckte, verborgene Sünden, heimlich verstecktes, negatives Verhalten, so Falschheit, wirken sich negativ auf unser Gefühl aus. Und letztendlich, wenn wir etwas verstecken, verstümmeln wir uns selbst und strafen uns selbst. In Vers 4, wenn ich hier weiterlese, mein Saft vertrocknete. Also er verlor seine Kraft, wurde gelähmt, hatte keine Widerstandskraft mehr. Er war saft- und kraftlos. Wenn du heute Abend saft- und kraftlos bist, dann gehen wir dir ins Gericht. Du musst mir nicht sagen, wir haben keine Ohrenbeichte hier und ist auch nicht nötig. Aber vielleicht musst du was bekennen, was bereinigen, so damit du wieder Saft und Kraft im Leben bekommst, damit du wieder aufblühst im Herrn. Deine Hand lag schwer auf mich, sagt David hier. Deine Hand lag schwer auf mich. Gottes Hand legt schwer auf. Davids Unglück kam über sein Haus nach dieser Geschichte. 2. Samuel 12 könnt ihr das nachlesen. Und dann, wenn ich hier so weiterlese, die Geschichte Davids, das dann nachher wie ein roter Faden begleitet ihn ein Stück weit. Denn davon kam er lange Zeit nicht los. Das hat ihn verfolgt, diese unbereinigte Schuld, diese unbereinigte Sache in seinem Leben. Psalm 38, Vers 3. Deine Pfeile haben mich getroffen. Gewöhnlich kämpft Gott für den Psalmisten, gewöhnlich kämpft Gott für den Menschen, aber hier kämpft Gott gegen den Psalmisten, hier kämpft Gott gegen den Mann Gottes, gegen ihn. Er hat Gott zum Feind, weil Sünde in seinem Leben ist. Kein Friede in seinen Gebeinen. Vers 4, Psalm 38, es ist nichts Unversehrtes an meinem Fleisch vor deinem Zorn. Alles ist verbrannt, alles ist zerstört, alles ist kaputt. Kein Friede in meinen Gebeinen. Wegen meiner Sünde muss ich die Folgen tragen, sagt David, an meiner Gesundheit. So, verschwiegene Gefühle schlagen sich nieder in unsere Gesundheit. Wir zerstören unsere Gesundheit, wenn wir Gefühle nicht in Ordnung bringen. Weißt du, vielleicht hast du gegen irgendjemanden, und du weichst es ständig aus, du bist ständig auf der Flucht vor irgendjemand, von irgendetwas. Vielleicht bist du irgendwo schuldig geworden, ob es Mädchen oder Mann ist, oder Familie ist, oder Geschäft ist, eine Firma ist. Du wirst diese Firma meiden, du wirst einen Umweg immer gehen. Und manche Leute fragen sich, warum macht er immer so einen Umweg? Weil da irgendetwas schief liegt, Schieflage. Also, Sünde hat immer schwere Folgen für unsere Gesundheit. Versteckte, verschwiegene Sünden sind oft Ursachen für Krankheiten und Gebrechen. Mein Saft vertrocknete mir. Dann im Psalm 38, Vers 5, meine Schulden gehen über mein Haupt. Eine schwere Last, er ist bedrückt und deshalb kommt auch Depression. Wisst ihr, vieles, was wir unter Depression machen, wir können therapieren, wir können reden und schwätzen und tun. Die Leute sollten nur ihre Dinge in Ordnung bringen, dann erübrigt sie alle Therapie für mich. Wenn die Leute ihre Sünde, denn die Sünde ist der Leute Verderben, das Negative aus ihrem Leben entfernen, das Böse. Wenn ich dann weiter diesen David lese, denn er bezieht sich wieder auf diese alte Geschichte von der lieben Bathsheba. Dann Psalm 38, Vers 6, meine Wunden stinken und eitern vor meiner Torheit. Wunden heilen nicht. Weißt du, wenn wir innen drin keine Kraft haben, können auch die Wunden nicht heilen. Da ist Eiter da und da ist auch Belastung da. Vers 7, Psalm 38, ich bin tief gebeugt und niedergedrückt. Ein Bild für Depression. Ich gehe traurig einher den ganzen Tag, weil irgendetwas falsch gelaufen ist. Verschwiegene Gefühle, weil ich mich nicht geäußert habe, weil ich die Dinge nicht ausgesprochen habe, weil ich sie nicht ausgespuckt habe. Vielleicht musst du manche Dinge aussprechen, ausspucken und dich davon befreien. Das hilft dir mehr, als du denkst. Sich aussprechen, irgendjemand sagen. Und wenn du das nicht mir sagen willst, aus der Gemeinde niemand sagen kannst, fahr nach Flensburg oder fahr nach Garmisch-Partenkirchen, such dir einen katholischen Pfarrer, geh in die Beichte und sag, ich habe dir was zu sagen. Oder such dir einen Menschen weit weg, den du nicht kennst und den du nie mehr im Leben sehen wirst. So, und dann bekenne es, das wird dich so erleichtern. Du glaubst es gar nicht, wie das dich befreien wird. Und das wird dich nicht mehr bedrücken. Denn weißt du, was der Teufel macht? Der Teufel bindet uns an bestimmte Dinge und er sagt, lass das ja nicht rauskommen. Da wirkt die Macht der Sünde. Guck, was du gemacht hast. Wenn das rauskommt, bist du liquidiert. Und genau das gaukelt er dir morgens bis abends vor, dass wenn du das bekennst, bist du erledigt. Keiner kauft dir was. Aber du siehst, David, als er seine Schuld bekannte, hat Gott ihm so eine Gnade gegeben, hat ihn zwar ein bisschen begrenzt und gestutzt, aber er durfte so vieles für Gott noch tun. Meine Lenden sind ganz entzündet und es ist nichts mehr Gutes an meinem Fleisch. 38, Vers 8 im Psalm. So diese verschwiegenen Gefühle. Du wunderst dich, warum bin ich entstellt, warum bin ich verstümmelt, meine Lenden hier, meine Wunden, mein Geist und alles ist niedergedrückt. Verschwierig in der Gefühle. Lass uns noch einen Psalm weitergehen. Psalm 39, Vers 1. Wende deine Plage von mir, denn ich bin verschmachtet vor deiner Strafe. Und er sagt, Gott, es ist genug. Es ist so wichtig, dass wir es wissen. In der Bibel darf ich auch Dinge aussprechen, die man sonst auf der Straße nicht aussprechen würde, die sonst in deinem Geschäft nicht aussprechen würdest, denn du dort würdest du dein Gesicht verlieren. Wenn du im Geschäft manches sagen würdest, was du denkst, was du fühlst, würdest du dein Gesicht verlieren. Aber die Gemeinde sollte ein Ort der Heilung sein. Können wir dazu Amen sagen? Die Gemeinde sollte ein Ort der Heilung sein, wo man seine Gefühle auch aussprechen kann, wo Leute zusammenbrechen und sagen, ich elender, armer Sünder. Und morgen ist er ein Heiliger. Weißt du, dass wir gar keine Schwierigkeiten haben, so ein Menschen, der tief gefallen ist, der liegt und wir weinen mit den Weinenden und lachen mit den Weinenden. Das ist der Ort Gemeinde. Nicht, also Ding, was der auf dem Hut hat. Nein, die Gemeinde sollte ein Ort der Heilung sein, wie ein Krankenhaus. Das sollte die Gemeinde sein. Und sonst, das ist alles andere ist ein Kaninchenverein. Und nicht Gemeinde Jesu Christi. Ein Ort, wo ich meine Gefühle äußern kann, wo ich lachen kann, wo ich weinen kann und wo ich sagen kann, was mich bedrückt. So. Und interessant ist die Bibel, ich nehme nur die Psalmen. Die Hälfte der Psalmen sind Klagepsalmen, wo der Mensch seinem Gott Luft macht und sagt, oh Gott, ich verstehe dich nicht. Manche denken, das ist Fluchen. Das ist nicht Fluchen, wenn jemand sagt, Gott, ich mag dich nicht mehr. Also wie du mich behandelst, wie du mich quälst, wie du mich schlägst. Ich bin voller Wunden, voller Eiter und so weiter. Du hast mich vergessen, du hast mich abgeschrieben. Klagepsalmen. Nicht nur Loblieder. Wir sind gewohnt, nur Gott anzubeten und Halleluja zu sagen, aber verschwiegene Gefühle. Ich möchte eine andere Seite der Anbetung anschneiden heute Abend. Eine andere Seite der Anbetung ist, dass ich meinem Herzen Lauf mache und sage, Gott, mir stinkt's. Mir stinkt's. Regelrecht. Ich verstehe dich. Guck mal, wie geht's den Gottlosen so gut? Die haben ein Haus nach dem anderen. Die haben ein Palast nach dem anderen. Die leben herrliche Tage. Und der dich liebt, der muss trockenes Brot und Wasser zu sich nehmen. So, oder guck mal, die sind alle kerngesund und der betet, der fastet, der das und das macht, dem geht es so schlecht und der sauft und frisst, der hat herrliche Tage. So, du darfst klagen und wenn ich so die Bibel anschaue, die Bibel beobachte, da ist Platz zum Klagen. Und wenn wir Gefühle unterdrücken, werden wir krank, auch im Gottesdienst. Und deshalb sind viele Gotteskinder krank in der Gemeinde. Wir haben so viele kranke Gotteskinder in der Gemeinde, weil sie ihre Gefühle nicht ausdrücken können. Weißt du, wir denken immer, der Christ muss immer siegreich sein. Das haben unsere Vorväter oder Väter gelehrt. Du musst immer Sieg haben, immer Sieg haben. Wenn du keinen Sieg hast, mit dir stimmt was nicht. Weißt du, mir brummt auch manchmal der Kopf. Oder drückt der Schuh oder der Nagel fällt ab oder was weiß ich da. Also irgendetwas. Mir passiert auch etwas. Und wenn ich müde bin, stehe ich nicht auf. Deshalb bin ich vom Glauben nicht abgefallen. Es gibt so viele dumme Leute, die dummes Geschwätz verbreiten, dumme Ansichten haben. Ich muss nicht immer Sieg haben. Jesus hat auch nicht immer Sieg gehabt. Er lag im Garten Gethsemane, hat geklagt. Könnt ihr nicht mit mir eine Stunde beten? Da ist niemand. Alle haben mich verlassen und etc. Unterdrücke nicht deine Gefühle vor Gott. Unterdrücke nicht, vor allem in der Gemeinde, das ist der Platz, wo du deine Gefühle vor Gott äußern darfst. Die Gefühle machen den Kern deiner Existenz aus, Bruder, Schwester. Verdränge nicht sie, sondern löse sie in der Gegenwart Gottes. Wenn du nicht weiterkommst, dann sag, bitte bete mit mir, ich brauche Gebet, Fürbitte. Deshalb sind wir in der Gemeinde da, dass wir füreinander beten und nicht voneinander schlecht denken, wenn jemand im Augenblick schlecht geht. Vielleicht geht es dir morgen genauso dreckig. Vielleicht liegst du noch tiefer als der, wo gerade im Augenblick, für den du gebetet hast, so auf der Nase liegt. Verschwiegene, verdrängte Gefühle werden früher oder später explodieren. Ich warne dich. Ich gebe das dir schriftlich. Diese verschwiegene, unterdrückte, komprimierte Gefühle werden explodieren. Da braucht es wie Schwarzpulver. Das Ding geht hoch. Und du bist ein Verstümmelter hinterher. Und viele wundern sich, warum sie verstümmelt sind, weil sie nicht ihren Gefühlen Ausdruck verschafft haben. Du brauchst ein Ventil, um deinen Gefühlen Luft zu machen. Und auch so eine Dampfmaschine, eine Dampflokomotive, die muss zwischendurch pfeifen, auch wenn sie nicht fährt. So, du musst mal pfeifen. Vielleicht pfeifst du manchmal aus dem letzten Loch. Das darf auch sein. Und sagst, oh Gott, ich pfeife heute aus dem letzten Loch. Ich habe gerade noch geschafft zum Gottesdienst. Ich bin hier. So ist es okay. Gott weiß es. Wir sind aus Fleisch und Blut. Wir sind keine Engel. Wir sind größer als Engel, als das. Engel kennen keine Müdigkeit. Engel werden nicht schlapp. Engel kennen keine Kopfschmerzen. Engel haben keine Prothesen. So, die haben keine Ahnung, wie es uns hier Ebenbilder Gottes geht. Verdränge nicht deinen Schmerz. Weißt du, es gibt Heuchler, die verdrängen ihren Schmerz und sagen, ich bin gesund. Wenn du krank bist, bist du krank. Was sollst du? Du sollst nicht lügen. Rede Wahrheit, du sollst kein falsches Zeugnis reden, steht in der Bibel. So, viele Leute fangen an, also falsche Aussagen zu machen und denken über dieses falsche Reden, kommen sie zu etwas. Nein, verdränge nicht. Sag, das ist so und dann arbeite an diesen Dingen. Was habe ich falsch gemacht? Was könnte ich anders machen? Denn Schmerzen sind nichts anderes wie Signale. aus dem Bereich des Geistes an den Körper. Schmerzen wollen sagen, du horchst, du arbeitest zu viel, setze Grenzen oder gib was ab. Oder Schmerzen sind Zeichen, wo wir uns kontrollieren wollen, weil wir einfach eine Grenze überschritten haben irgendwo. Wo habe ich eine Grenze überschritten? So, das, und dann, wenn wieder auf Normalzustand kommst, du wirst merken, die Schmerzen sind auch wieder weg. Gemeinde ist der Platz, wo man mit den Weinenden weint und mit den Lachen lacht. Und weißt du, was das ist? Das ist Hilfe, wenn du weißt, ich werde verstanden. Und ich möchte, dass wir eine Gemeinde sind, wo man seine Gefühle ausdrücken kann. Und diese Gemeinde wird eine gesunde Gemeinde sein, eine biblische Gemeinde sein, eine normale gesunde sein. Diese Gemeinde wird diese Probleme verarbeiten können und dann wird Heilung der Gefühle geben. Verdrängte Gefühle bringen keine Heilung. Geleugnete Gefühle und wie unsere Gesellschaft, mir reicht die Zeit nicht, ich habe nur einen Lehrteil. Mir reicht nicht, wir versuchen unsere Gefühle, unseren Schmerz zu verdrängen, ins Krankenhaus, Herr Doktor und so weiter. Wir verdrängen das und wir lösen sie nicht. Gott will, dass wir die Probleme lösen, die anstehen. Die legt uns vor die Füße, um sie zu lösen. Auch die Minderwertigkeitsgefühle. Du sollst ruhig deine Gefühle sagen. Du, ich komme mir so klein vor. Kommst du dir auch manchmal so klein vor? Minderwertigkeitsgefühle. Auch diese Gefühle darfst du äußern. Und weißt du, und wenn du diese Gefühle sagst, ich bin so klein, wird Gott dir helfen, dass du wächst. Aber wenn du denkst, ich bin nichts, ich kann nichts, aus mir wird nichts, du wirst diesen Glauben festhalten. Und der Teufel möchte dich an diesen Dingen festnageln, an diesen negativen Gefühlen will er dich festhalten. Aber wenn du ausgesprochen hast, ich bin jetzt im Augenblick noch, dann kannst du fragen, was kann ich tun? Wie kann ich meine Minderwertigkeit wieder ein bisschen so aufmöbeln, aufpolieren? Verschwiegene Gefühle. Noch ein Punkt. Erlösung muss spürbar sein. David, als er diese Vergebung der Sünden empfangen hat im Psalm 32, plötzlich ist er auf der Halleluja-Höhe. Zuerst mal zum Tode betrübt und dann himmelhoch jauchzend. Und das kann von heute auf morgen gehen, auch in unserem Gefühlswelt. Von heute auf morgen zu Tode betrübt, himmelhoch jauchzend. Warum? Weil Gott vergeben hat. Erlösung muss auch spürbar werden. Ich muss ein gutes Gefühl bekommen. Und ich habe, seitdem ich erlöst bin, habe ich ein gutes Gefühl. Du glaubst gar nicht, als ich Jesus angenommen habe, als mir meine Sünden vergeben wurden, als ich manches in meinem Leben wieder gut gemacht habe, das gehört auch manchmal zu diesen bereinigten Gefühlen, habe ich so Frieden. Ich denke, ach, jetzt kann kommen, was der will. Ich bin im Himmel. Bin erlöst. Bin Kind Gottes. Ich habe meine Vergebung. Ich habe ein gutes Gefühl. Und genau das ist es. Nicht verdrängtes Gefühl, sondern wir Gläubige müssen ein gutes Gefühl haben. Unser Gefühl muss ausbalanciert, ausgewogen sein. Letztes Wort, Vers 5, Psalm 32. Ich bekannte meine Sünde und verhehlte nicht meine Missetat. Und dann wird der alte David wieder der alte David. Ich bekannte meine Sünde und verhehlte nicht meine Missetat. Und dann wurde er wieder vollkommen hergestellt. Und dann schrieb er so viele wunderbare Psalmen, da hat er plötzlich auch die anderen verstanden, denen es auch nicht so gut ging, die solche Tiefen durchgemacht haben. Ich bekannte und verhehlte nicht. Du sollst auch deine Missetaten, nicht nur deine Sünden bekennen, sondern deine Missetaten nicht verhehlen. Was denkt ihr, was verhehlen ist? Du hast Deutsch gehabt. Was ist verhehlen? Was denkst du? Wie könnte man das verhehlen, das Wort verhehlen noch umschreiben? Leugnen. Ja, leugnen. Ich bin eine Frau. Oder ich bin ein Mann. Ich bin das und das. Und ich habe nur die und die Ausbildung. Oder nur so und so viel Geld. Ist egal, was es ist. Nicht verhehlen, ich bin das. Aber ich rechne mit meinem großen Gott, was er noch aus mir machen kann. So diese Missbildungen, diese Verstümmelungen, das, was mir Minderwertigkeitskomplexe bereitet, dass ich diese Dinge nicht unterdrücke. Aus dir wird nichts. Gott hat Hilfsarbeiter benutzt, um die Stiftshütte zu bauen. Hilfsarbeiter, die nichts anderes gemacht haben, 40 Jahre lang, als Mörtel gesammelt, Ziegel gepresst und gebrannt. Und diese hat er für Kunstarbeiten benutzt, Gold- und Schwebarbeiten oder Schmiedarbeiten, alle möglichen herrlichen Arbeiten. So, Gott kann aus uns was machen. Gib deinem Leben eine Chance. Und das ist, verdränge deine Gefühle nicht, egal was es ist. Aber du solltest jetzt, ich habe über die negativen Gefühle gesprochen und ich will noch einen Schlenker machen mit den positiven Gefühlen. Und wenn es dir gut geht, lass es auch wissen.
Du sollst auch sagen, Halleluja, heute geht's mir gut. Und das erfreut wieder andere. Du solltest auch deine positiven Gefühle nicht aus falscher Demut und falscher Bescheidenheit unterdrücken. Das machen nämlich die Frommen ganz besonders. Pharisäer, die machen das mit voller Liebe. Man darf nicht so. Ich darf nicht mit den Händen wedeln. Ich darf nicht hüpfen. Ich darf nicht mich freuen. Das ist unanständig. Man muss bescheiden bleiben. Nein, wir sollten vor Gott fröhlich sein. Und wir sollten, wenn wir traurig sind, traurig sein. Also verschwiegene Gefühle. Manchmal möchtest du wie ein Engel fliegen. Ja, dann flieg wie ein Engel von mir aus. Gott segne dich. Also, wenn du das fühlst, jetzt bin ich so drauf, gut drauf. Halleluja, Bruder, mal tu das. Jetzt hör du auf, ich habe eine Botschaft vom Herrn. Weißt du, wenn du so drauf bist, ich glaube es dir dann, wenn du wirklich das erlebst und wenn es dich so gepackt hat und das Feuer brennt in deinem Herzen. Warum denn nicht? Unterdrück nicht die negativen Gefühle, aber genauso aus falscher, bescheidener Demut, ob Schotte oder Schwabe oder was weiß ich, Berliner, unterdrücke nicht die Gefühle. Wenn Gott dich segnet, freu dich. Lach mit den Lachenden, wein mit den Weinenden. Das ist also dieses Spektrum, das ich hier ein bisschen umschrieben habe. Verschwiegene Gefühle, das ist ein Bereich. Könnte man eine ganze Bibelstunde machen, innere Heilung. So, aber jetzt, Gott segne uns. Jetzt singen wir noch ein Lied und preisen den Herrn oder zwei und beten den Herrn an und geben ihm die Ehre. Halleluja. Vater, lass uns aufstehen. Vater, ich danke dir, dass du uns Freiheit schenkst. Und wo der Geist des Herrn ist, ist die Freiheit. Auch für unsere Gefühle, dass wir in die Hände klatschen, hüpfen wie die Mastkälber, wie dein Wort so schön umschreibt, Herr. Die meisten verstehen nicht, was es ist mehr, weil sie keine Landwirte mehr sind. Aber Herr Jesus, die, die vom Land kommen, die wissen, wie die Kälber im Frühling, wenn sie das frische, grüne, saftige Gras sehen, sie hüpfen vor Freude, weil sie wieder auf die Weide dürfen, Herr Jesus. Und wir dürfen auf deine Weide gehen. Aber Herr Jesus, ich möchte auch mit den Weinenden weinen können, Herr, und teilnehmen, Mitgefühl haben, so wie du mit mir, mit uns allen Mitgefühl hast. Ich segne diesen Gottesdienst ganz besonders und jetzt auch dieses Lied oder die Lieder, die wir singen wollen, in Jesu Namen. Erhebet den Herrn. Hast. Vielleicht hat irgendjemand Schaden dir zugefügt. Dein Ex-Mann, deine Ex-Frau oder dein Nachbar, der Chef dich ungerecht behandelt. Irgendwo etwas Ungerechtes. Aber Gott, rächt dich ihm. Zahl ihm heim, zeig's ihm und so weiter. Diese Rachegefühle. Du solltest heute Abend auch die loslassen und Gott übergeben, die Unrecht an dir getan haben, die sich an dir vergangen haben, dich vielleicht vergewaltigt haben. So viele können mit der Vergewaltigung nicht klarkommen und viele Frauen, auch in Berlin, sind vergewaltigt worden. Nicht nur von den Russen, auch zwischendurch und nachher. So, die leiden darunter. So viel Missbrauch ist geschehen. Und Gott will auch da, dass du sie loslässt und dann, erst dann kannst du auch wieder sexuell, du kannst in deiner Ehe und in deinem Leben glücklich sein. Sonst sind verdrängte Gefühle, die irgendwo in dem Teppich gekehrt werden. Du kannst nie glücklich sein und wunderst dich, warum ist mein Leben so versaut. Gott will dich vollkommen wiederherstellen. Lass los, die du gebunden hältst, die an dir schuldig geworden sind. Und wenn wir unseren Schuldigen vergeben, heute Abend wird Gott uns unsere Sünden vergeben, im viel, viel höheren Maße. Halleluja. Preis Gott. Ich fühle, der Heilige Geist ist hier und wir möchten noch einen Chorus vielleicht miteinander singen und Gott anbeten. Und vielleicht sagst du auch, ich lass los. Ich lass los, die an mir schuldig geworden sind. Ich möchte damit nichts mehr zu tun haben. Für mich ist es abgerechnet. Ich bin eine neue Schöpfung. Das Alte ist vorbei. Gott hat mir eine neue Vergangenheit gegeben, eine neue Gegenwart und eine neue Zukunft.
Eine neue Schöpfung.
Eine neue Schöpfung. Nie mehr verloren.
Holt es raus aus dem Kasten.
Eine neue Schöpfung. Halleluja. Das Alte ist vorbei. Und Gott will, dass du heute Abend eine ganz neue Schöpfung bist. Weißt du, egal was in deiner Vergangenheit gewesen ist, deine Eltern wollten dich nicht. Vielleicht bist du ein nicht gewolltes Kind. Nicht alle sind Wunschkinder. Vielleicht bist du nicht gewollt, aber Gott will dich. Halleluja. Glaubst du das? Gott hat dich lieb, auch wenn deine Eltern 10-mal dich abtreiben wollten. Du bist dennoch gekommen, so Gott hat dich gewollt. Und deshalb diese Liebe Gottes erfasst sie. So eine neue Schöpfung. Ab heute hast du ein neues Leben. Wenn alles andere vorher nichts war, vergiss es. Heute mach einen Punkt und mach weiter. Ich empfinde das so wichtig. Eine neue Schöpfung. Gott hat uns lieb, Geschwister. Ist das nicht herrlich? Praise Gott. Und wir nehmen unser Opfer auf. Die neue Hoffnung, diese neue Schöpfung. Amen. Lasst uns Platz nehmen. Preis dem Herrn. Ich möchte euch ganz herzlich einladen. Morgen Abend mache ich Fortsetzung. Wird vielleicht manche Israel-Fans erschrecken. Aber ich will ein Evangelium verkündigen, das ewig ist. Das ewige Evangelium, das der Engel im Himmel Fliege durch den Himmel verkündigt hat. Ewiges Evangelium. Alter Bund, neuer Bund. Und der neue Bund ist viel, viel besser. Was du im alten Bund nicht einmal im Traum empfangen konntest, das kriegst du im neuen Bund. Und zwar für immer und ewig. Ich glaube an eine ewige Erlösung. Keine Dreiviertelsache, keine Halbsache und so weiter. So, und wir haben einen besseren hohen Priester, einen besseren Tempel, einen besseren Altar. Viel, viel besser, als was sie in Jerusalem haben. Ich werde Jeremia betrachten können. Also wenn ihr wollt, Hausaufgabe Jeremia durchlesen. Macht viel Spaß. Ist es da hier nicht der weinende Prophet? Aber da kommen keine Tränen, glaubt mir das. So, ich mag den Jeremia. Mir hat jemand zu Weihnachten ein Video geschenkt über das Leben Jeremias. So, das hat mich tief bewegt, dieses Video. Und das hat mich auch inspiriert hier, wo ich so drüber nachdachte, was will Gott eigentlich in dieser Reihenfolge, meine Geschwister zu ermutigen. Und ich habe eine ermutigende Botschaft. Als ich das begriffen habe, hat Gott meinen Horizont gesprengt. So, und ich möchte mithelfen, dass du vielleicht deinen Horizont ein bisschen erweiterst und ich wäre himmelhoch erbaut und würde jubeln, wenn dein Horizont gesprengt werden könnte. Wenn du die göttlichen Dinge so sehen würdest, wie es hier im Wort Gottes nicht nur geschrieben, sondern wirklich geschrieben ist. Denn nicht, weißt du, wir müssen nicht nur die Zeilen lesen, sondern auch zwischen den Zeilen lesen, was da drin steht. Und hier steht zwischen den Zeilen mehr, als was du denkst. Die Bibel wurde im Geist gegeben und kann nur im Geist verstanden werden. So, und ich möchte in der Kraft des Heiligen Geistes das weitergeben, was Gott auf mein Herz gelegt hat. Auch seelsorglich, wir machen ein Stückchen an diesen Heilung der Gefühle. Und wir machen den ganzen Menschen heute, dieses Wochenende durch. So, oder ein Stück weit des ganzen Menschen durch. Heute Abend habe ich über die Lust etwas. Ja, ich möchte zuerst einmal einladen für die Gottesdienste. Morgen Abend 19 Uhr, Sonntag 10 Uhr. Und jetzt habe ich noch ein ganz besonderes Anliegen und das liegt mir sehr, sehr am Herzen. Ich möchte alle, die die Gemeinde mittragen, zu der Gemeinde sich zählen, gerne dazukommen möchten und mitarbeiten möchten hier in der Gemeinde, herzlich einladen, Sonntagabend. Sonntagabend haben wir so ein Plenum und wir möchten über die Arbeit, wie es hier im Reich Gottes weitergehen sollte, so ein bisschen Bericht geben, was passiert ist. Wir wollen versuchen, so oft wie möglich uns treffen, so dass wir austauschen. Ich möchte nicht nur anpredigen oder nicht nur erzählen, sondern ich will hören, was ihr denkt, was ihr empfindet, so ein Austausch ein Stück weit, was wir für Pläne haben, so verschiedene Ideen, auch die Sache mit dem Ausbau, wie das weitergehen sollte, was angedacht ist. Nicht unbedingt, was schon konkret ist, das kann ich noch nicht sagen, aber ihr dürft feste mitbeten, dass was konkret wird. Meine Vision ist, dass hier eine Bibelschule hinkommt. So, und das Haus ausgebaut wird und hier eine Bibelschule kommt, dann haben wir hier High Life. Etwa 100 bis 150 Studenten, die hier ihre Bibel studieren. Ich habe schon Gesobau gefragt, wir könnten ein ganzes Haus mal anmieten in der Gegend. So, und das wäre meine Sorgen. Da denke ich wieder egoistisch, fast 80% gelöst. Nicht alle, aber fast 80% meine Sorge mit dem Dachausbau, Kirchenrenovierung gelöst. Denn wir hätten hier in dieser Etage einen Versammlungsraum und oben dann Platz. Eigentlich, ich habe einen Gastronomiebetrieb gedacht mit 40 Betten. Aber ich zeige euch die Pläne. Ich habe diese Pläne, sodass ihr ein bisschen Einblick bekommt, was alles angedacht ist und wie die missionarische Arbeit weitergehen sollte. Und dann steht vor uns diese Evangelisation mit Billy Smith, wofür wir ganz gezielt hinarbeiten und ganz gezielt hinbeten möchten. So, ich möchte euch dazu ganz, ganz herzlich einladen und ermutigt auch noch andere Geschwister, die noch irgendwo am Rande stehen, aber irgendetwas für Gott tun. Bei dieser Evangelisation mit Billy Smith, wir müssen hier mit 1000 bis 1200 Leuten rechnen im Gottesdienst und das 19 Gottesdienste habe ich durchgerechnet. Eine ganze Menge, 19 Gottesdienste. Also ich denke, Gott wird schon mächtig wirken und ich habe also auch meine Vision, wohin hinwirke und was mir mein großes Anliegen ist. Ich möchte ganz bestimmt in bestimmte Bereiche eindringen und die Leute von dort her mit dem Evangelium abholen. Aber das alles erzähle ich euch am Sonntagabend, 19 Uhr hier in diesem Kirchenschiff. So, das wären die Bekanntmachungen. Heute lese ich wieder im Psalm 34, Vers 7. Psalm 37, Vers 4. Habe deine Lust an dem Herrn. Das solltest du auswendig lernen. Bei mir heißt es hier noch, sei still vor dem Herrn und harre auf ihn. Erhitze dich nicht über den Mann, dem alles gelingt, der Mann, der Ränke macht. Habe deine Lust an dem Herrn, und dann können wir weiter nachlesen, wenn wir das Wort Gottes lesen. Und er wird dir geben, befiehl dem Herrn deine Wege, hoffe auf ihn, und er wird dir geben, was dein Herz sich wünscht. Habe deine Lust an dem Herrn. Psalm 37,4. Und dann Sprüche Kapitel 8, Vers 31. Manche denken, Lust ist vom Teufel. Es gibt, also Lessing in einer Diskussion, hat irgendwo in einem Gespräch das zum anklingen lassen. Er hat gesagt, viele Menschen glauben, von Kopf bis zum Nabel hat Gott den Menschen geschaffen und ab dem Nabel der Teufel. So, das ist nicht wahr. Gott hat den Menschen vollkommen geschaffen. Sogar mit vom Scheitel bis zur Sohle. Die Bibel spricht, wenn er von Menschen spricht, immer vom Scheitel bis zur Sohle. Also den kompletten Menschen. Und alles, was der Mensch hat, auch das Lustprinzip. Und ich will heute Abend über das Lustprinzip sprechen. Auch das Lustprinzip hat Gott in den Menschen hineingelegt. Auch das ist von Gott. Lust ist eine Gabe Gottes. Wird von den meisten Christen vor allem missverstanden, missbraucht, oder falsch gedeutet. Und wenn man mit den Gaben Gottes nicht richtig umgeht, wird Segen zum Fluch. Die Lust, wenn man die nicht richtig versteht. Lust ist ein Segen, ein Gewinn. Denn die Bibel sagt, wer Gott dient und lehrt uns, der macht keinen Verlust. Also wer Gott dient, macht keinen Verlust. Selbst wenn er unfruchtbare Arbeit hat, also sinnlose Arbeit, schlechte Arbeit hat, wenn er sogar durch schlechte und schwierige Zeiten hindurch muss, durchmachen muss, wenn er durch Tiefen geht, wenn er seine Lust an dem Herrn hat, es wird alles recht werden. Das verheißt und verspricht uns Gott. Und Gott segnet, auch wenn es dir zurzeit vielleicht dreckig geht. Und ich sag dir, es ist noch nicht Abend in deinem Leben. Es ist noch nicht Abend in deinem Leben. So, du wirst deine Lust an deinen Feinden schauen, heißt es im Wort Gottes einmal. Du wirst deine Lust an deinen Feinden schauen. Ich denke nur an die armen Israeliten in Ägypten. Sie haben über 400 Jahre gedient, schwer, vor allem die letzten paar 40, 50 Jahre, schwer schuften müssen. Und sie haben nur Stroh bekommen, nicht einmal das zuletzt sogar, nicht einmal Stroh bekommen. Und als sie aus Ägypten auszog, bitte passt gut auf, was da passierte, hat Gott gesagt, geh zu den Ägyptern, ihr lieben Israeliten, und lasst euch geben goldene und silberne Gefäße und seid nicht knausrig. Und weißt du, was die Ägypter waren? Die waren doof und dumm. Die haben die Israeliten beschenkt, sie haben so viel, die wussten zu guter Letzt nicht einmal, was sie damit anfangen sollen. So sind sie beschenkt worden für die Arbeit, die sie in Ägypten getan haben, dass sie zu guter Letzt sogar noch das goldene Kalb daraus gemacht haben. Aber es blieb auch noch für Gott was übrig, dass sie die Stiftshütte bauen konnten. An Schmuck, an Gold und wertvollen Sachen. So, sie wurden reich beschenkt, ihr sollt nicht umsonst dienen. Wenn du deine Lust an Gott hast, wirst du nicht umsonst leben, nicht umsonst arbeiten, nicht umsonst singen, nicht umsonst beten, sondern du wirst immer einen offenen Himmel haben und du wirst die Gunst der Leute haben. Wer seine Lust an den Herrn hat, der lebt immer unter einem offenen Himmel, wird immer Gewinn haben, egal was er tut, wird immer Erfolg und Fortschritt haben. Misserfolge, meine Lieben, ist immer eine Folge, wenn wir den Herrn verlassen. Misserfolge. Und ich meine jetzt nicht unter Erfolg, was wir heute in der Gesellschaft verstehen, das ist relativ. Sondern wirklich Erfolg. Was ist wirklich Erfolg? So, aber ich will nicht darauf groß eingehen heute. Hab deine Lust an dem Herrn. Und der Herr freut sich, wenn wir uns an ihn erfreuen. In der Bibel wird uns immer wieder gesagt, dient dem Herrn mit Freuden. Kommt vor sein Angesicht mit Frohlocken. Das heißt also nicht, jetzt muss ich zur Kirche gehen, heute ist Sonntag, oder heute ist Freitag, oder heute ist Samstag, die haben wieder so Betstunde. Mit Freude, mit Jubeln, jetzt darf ich zum Haus Gottes gehen. Also diene dem Herrn mit Freude, das heißt mit Lust dienen. Wer sich nicht mehr an Gott freut, den kann das Leben mit nichts mehr erfreuen. Wer sich nicht an Gott, dem Schöpfer, das Universum sich nicht mehr freut, den kann das Leben mit nichts mehr erfreuen. Wir brauchen Begeisterung. Und diese Begeisterung muss von innen herkommen. Und ich werde nachher vielleicht so noch ein paar Gedanken bringen, dieses Innere. Aber es muss von innen herkommen. Ich muss begeistert sein. Dann habe ich eine Ausstrahlung. Begeisterte Menschen haben eine Ausstrahlung. Wenn du Superstars anguckst, es ist mal gut, wenn du mal Fernsehen guckst. Es ist keine Sünde, Fernsehen zu gucken. Ich will nicht, dass du süchtig wirst. Aber wenn du mal Fernsehen guckst und dann die Stars anguckst, weißt du, wo die Kameras immer wieder ihr Fokus richten? Auf die Augen der Superstars. Augen sind die Fenster der Seele. Ausstrahlung. Und das sind offene Nerven. Deine Augen sind eigentlich die offenen Nerven, wo direkt zum Nervensystem Kontakt haben. Diese Augen. Und der Fokus wird immer von der Kamera immer auf die Augen gerichtet. Egal welcher Superstar ist. Ein guter Star. Nicht die Beine, nicht die Hüfte so sehr, aber die Augen. Die Ausstrahlung. Das ist, was es festhält. Begeistert sein. Habe deine Lust an den Herrn. Die Gemeinde Jesu Christi, und das ist mein Wunsch, mein Traum hier in Berlin, muss eine leidenschaftliche Braut sein. Eine leidenschaftliche Braut. Lust an dem Herrn. Lust zu missionieren, Lust zum Zeugnis geben, Lust zum Geben, Lust zum Reich Gottes bauen. Leidenschaft. Ein Leben ohne Leidenschaft ist langweilig, meine Lieben. Ist langweilig. Leben ohne Leidenschaft. Berlin braucht leidenschaftliche Menschen, die sagen, geh aufs Ganze, will alles haben, will alles genießen. Wisst ihr, warum die afrikanische Kirche in der dritten Welt, nicht nur afrikanisch, auch in der dritten Welt insgesamt, warum die lebt und explodiert, da entsteht eine Gemeinde nach der anderen, weil sie Begeisterung haben in ihren Gottesdiensten. Da stehen sie nicht da wie die Ölgötzen und gaffen ihren Gott an, sondern da jubeln und tanzen sie und preisen sie Gott. Da ist Bewegung, da ist Enthusiasmus. Und weißt du, was Enthusiasmus ist? Übersetzt in Enthusiasmus aus dem Griechischen heißt von der Gottheit erfüllt. Ob Zeus ist oder Jupiter ist oder wie der auch immer heißen mag. Aber für mich ist erfüllt sein von Gott. Das ist Enthusiasmus. Und die dritte Weltgemeinden, die wachsen, weil sie leidenschaftlich sind. Sie sind erfüllt von Gott. Habe deine Lust an dem Herrn. Das sind Bulgarien auch. Die sind auch leidenschaftlich, die Burschen dort. Pavel Ignatow und so weiter. Wer Großes haben will und erreichen möchte, der muss sich nicht fürchten, dass er als Schwärmer abgestempelt wird. Enthusiasten und Phantasten fürchten sich oft, dass sie verurteilt werden. Ja, die gucken mich schief an. Aber wer etwas Großes geleistet haben, denk nur Franz von Assisi. Und ich denke nur an andere Großen, die irgendwo was Großes geleistet haben. Die waren Enthusiasten, die waren leidenschaftlich in ihrer Sache. Die anderen sind sowieso nur Trotteln, die hinterher hinken. Und nachher irgendwas drüber schreiben, berichten und so weiter. Aber die wirklich vormachen, ich denke nur an Gandhi, für seine Idee, da ging er fast in den Tod. Oder Martin Luther King. Oder andere großen Männer, Christ oder nicht Christ, spielt jetzt keine Rolle. Leidenschaft ist, was den Unterschied ausmacht. Wer Lust hat an dem Herrn, der hat Zukunftspläne. Befiehl dem Herrn deine Wege und hoffe auf ihn. Also habe deine Lust an den Herrn und dann befiehl dem Herrn deine Wege, hoffe auf ihn. Und er wird dir geben, was dein Herz sich wünscht. Weißt du, da realisierst du deine Pläne, deine Ideen, deine Visionen, deine Träume. Sogar die unausgesprochenen Herzenswünsche werden realisiert. Kalte Herzen und trockene Köpfe, das sind gute Zahlmeister, mehr nicht. Das sind gute Zahlmeister. So trockene und Köpfe, die nur einfach, okay. Zum Führer in der Schlacht und zu irgendjedem bedenklichen Unternehmen, was irgendwo was passiert, ist so wichtig, dass wir enthusiastisch sind, begeistert. Habe deine Lust. Unsere Gemeinde wird nur wachsen, wenn wir lustig sind. Und zwar lustig am Herrn. Glücklich im Herrn. Freuen uns am Herrn und so weiter. Nur die Begeisterung hilft uns, über die Klippen zu springen. Ich habe mal von Walrosse da mal in Naturfilm mal irgendwo Sonntagnachmittag angeguckt. Die unten warten die Bären, die Eisbären und wollen die fressen. Aber weißt du, voll Begeisterung. Da war so ein kleiner Robbe da und der hat Luft geholt und zack ist er im Wasser und diesen gierigen Bären entwischt. Aber Begeisterung, mit Begeisterung sind sie, als das Eis auftauchte, mit Begeisterung ins Wasser gesprungen. So viele Leute haben Angst. Ich könnte gefressen werden. Naja, gut, einer wird mal gefressen oder zwei, aber der macht dann die Bahn wie der anderen. Und wir brauchen, die Bahnbrecher sind, wie die Esther. Komm ich um, so komm ich um. Einfach, ich gehe durch. Und wenn ich gefressen werde, dann mache ich Platz für den anderen. Die sind so beschäftigt dann mit meinem Fleisch, so dass die keine Zeit haben, dann die anderen zu fressen. Und während der sich mit dem einen beschäftigt hat, konnten die anderen ganz schnell ins Wasser. Und diesen zack, die ganze Eisscholle war frei. Du sagst, es ist verkehrt, was ich hier sage. Aber im Alten Testament, zwei Rabbiner, die unterhalten sich. Was denkst du, Rabbi? Wo war der Teufel, als die Kinder Israels durch das Rote Meer gezogen sind? Denn wir lesen ja nichts, dass der Teufel sich mit Israel beschäftigte, blockierte, aufhielt und sonst was. Der Teufel war ganz weit weg, als die Kinder Israel durch das Rote Meer zogen, durch die Wüste zogen und so weiter. Da war weit und breit kein Teufel zu sehen. Wo war der Teufel? Fragte eine Rabbi den anderen. Dann sagte er, ich glaube, ich weiß es. Der hat sich so mit dem Hiob beschäftigt, dass er gar keine Zeit hatte mehr, mit Israel sich zu beschäftigen. Weißt du? Und Hiob und Moses und die Kinder Israel ist die gleiche Zeitperiode. So, der war so mit dem Hiob beschäftigt, der musste den schlagen und Gott hat noch in die Länge gezogen ein bisschen die Sache, so dass sie gar nicht Zeit hatten für die Kinder Israel, dass er sich da gar keine Zeit hatte, etwas da für sie zu tun. So, Mut haben, Begeisterung haben, das ist das, was uns das Werk viel, viel besser macht. Und was bei General Motors funktioniert, funktioniert auch in der Gemeinde Jesu Christi. Begeisterung, Enthusiasmus, erfüllt sein von Gott. Und wir sind in der Welt, aber wir sind natürlich nicht von der Welt. Das muss uns auch ganz klar sein. Und das, was im Himmel funktioniert, funktioniert auch hier auf Erden. Denn die Bibel sagt, dein Wille geschehe dort und hier. So, was Ungläubigen Erfolg bringt, sogar mehr als manchen Gläubigen, warum sollte das bei den Gläubigen nicht funktionieren? Lass uns mal nur diese Prinzipien festhalten. Hab deine Lust. Ein Mensch, der sich nicht auf ein Ziel fixiert, der nicht alles reinsetzt, der nicht alles wagt, wird nie was gewinnen. Wird nie was gewinnen. Jesus gab dir die Himmelreichsschlüssel und jetzt, was machst du damit? Gott wird nicht für dich kämpfen, du musst dann selber tun. Und ich war mal erschüttert von einem Prediger, als er mal predigte. Zuerst habe ich gedacht, das ist Irrlehre, was er da verkündigt. Dann sagt er so mittendrin in der Predigt, die Hälfte deiner Gebete kannst du dir selbst erhören. Die Hälfte deiner Gebete kannst du dir selbst erhören. Du bist verantwortlich, dass die Hälfte deiner Gebete in Erfüllung gehen. Gott tut die eine Seite. Er hilft, wo wir nicht mehr helfen können. Er kommt bei, wo wir nicht mehr beikommen. Aber was du und ich erledigen können, das wird uns nicht erspart bleiben. Die Hälfte, wahrscheinlich ist so 50-50. Wir teilen unsere Arbeit, Gott und ich. Die Bibel sagt, wir sind Gottes Mitarbeiter. Habe deine Lust an dem Herrn. Lust, viele Menschen denken nur Genuss. Lust ist mehr als Genuss. Lust ist etwas, was von innen herauskommt, aus dem Herzen. Die Psychologie versucht, diesen Bereich des inneren Menschen zu erreichen, aber die schafft es nicht. In unserem Inneren ist eine Mauer, wo Gott für sich selbst reserviert hat. In deinem Herzen ist ein Platz, wo niemand beikommt. Kein Psychologe, kein Skalpell und nichts. Und dieser Platz ist für Gott reserviert. Und nur Gott kann dieses Vakuum in deiner Seele ausfüllen. Nur Gott und sonst niemand. Und deshalb ist es so wichtig, dass du da diesen Platz Gott, der reserviert ist, durch den Sündenfall blockiert. Denn Gott hat dich angelegt für sich selbst. Du bist das Ebenbild Gottes. Du bist ein Geistwesen. Wir sind zwei Drittel Geistwesen. So, wir sind dafür prädestiniert, dass der Geist Gottes uns Impulse gibt. Und wenn diese Beziehung zwischen dir und Gott stimmt, wenn du deine Lust an dem Herrn hast, dann kannst du Berge versetzen. Dann ist es nichts unmöglich dem, der da glaubt, wenn der Platz Gottes in deinem Leben eingenommen wird. Die Freude am Herrn, wenn ich so im Alten Testament, Neuen Testament lese, die Freude am Herrn ist, was? Unsere Stärke, die Freude am Herrn. Wie drückt sich das aus im Gottesdienst, die Freude am Herrn? Weißt du, wir sollen viel mehr jubeln. Unsere Gefühle nicht zu unterdrücken. Auch zu Hause. Du darfst laut lachen. Du musst nicht unbedingt hier oder auf der Reihe tanzen. Weißt du, ich habe ja neulich gesagt, wir brauchen nicht aus der Reihe zu tanzen. So, aber es gibt so viel Spielraum, wo du das tun kannst. Ich habe gerne früher im Auto gebetet. Mache ich heute noch. Scheibe zuschneiden. Bis die Scheibe beschlägt, dann sieht mich sowieso niemand mehr. Und ich bin mit Feuchtigkeit umgeben. Und ich kann Gott loben und preisen. So, oder es gibt andere Sachen, wo du Gott lobst und preist, auf der Bühne oder im Keller. Ich habe einen lieben Bruder in Stuttgart gehabt, der hat Matratzen vor die Fenster gelegt, wenn er gebetet hat. Also schon Gebetsmatratzen gehabt, nicht zum Knien, sondern dass nichts nach draußen dringt. Denn er wollte mit seinem Gott pokern und richtig beten, richtig mit Gott umgehen, so seinem Herzen Luft machen. Das brauchst du. So viele Menschen, die sind verkrampft und so viele Verkrampfungen kommen, weil wir nicht entspannt sind vor Gott. Habe deine Lust an dem Herrn. Herr Gott, Allmächtiger. Also Gott ist dein Freund, dein Papa. Jesus hat uns etwas ganz Neues gelehrt, was die Juden nicht beten konnten. Jesus hat gesagt, aber sollt ihr sagen, aber lieber Vater. Weißt du, was das auf Deutsch übersetzt heißt? Daddy. Zu Gott Daddy sagen. Ist das nicht fantastisch? Vielleicht hast du keinen Vater. Und viele Deutsche haben ein gestörtes Verhältnis zum Vater. Oder ihre Vaterverhältnisse sehr gestört. Die haben den Vater als Alkoholiker gekannt, der die Mutter schlägt, das Geld nicht nach Hause bringt und sonst noch was und sich rumtreibt. Aber Gott will dein richtiger Vater sein. Solch einen Vater hast du noch nie gekannt, wie Gott wirklich für dich sein möchte. Komm vor sein Angesicht mit Frohlocken, mit Leidenschaft, mit guter Laune, mit Begeisterung, mit Entzückung. Viele Leute denken, wir müssen verrückt sein. Nein, die Offenbarung wurde gegeben. Ist hochinteressant, das Buch der Offenbarung, die Apokalypse, das letzte Buch der Bibel, wurde gegeben am Tag des Herrn. Die meisten Leute denken, das war Gerichtstag. Nein, das war Sonntag. Die ersten Christen versammelten sich nicht am Sabbat, sondern am Sonntag, im Gegensatz zu den Juden. Und am Tag des Herrn geriet ich in Verzückung. An einem Sonntagvormittag oder Nachmittag, wann es auch immer war, empfing Johannes auf der Insel Patmos dieses wunderbare Gesicht, das er daher niederschrieb. Das ging ganz schnell. Er hat wahrscheinlich nur Punkte aufgeschrieben. Aber dann hat er das ausgeweitet, was Gott ihm noch alles gezeigt hat. Weißt du, Gott kann eine ganze Ewigkeit in 5 Sekunden zeigen. Und das hat er gesehen, in 5 Sekunden, die ganze Ewigkeit. Er war entzückt am Tag des Herrn. Entzückt. Er war erfüllt vom Geist. Der Geist Gottes bemächtigte sich seiner und er war versetzt in himmlische Regionen, an himmlischen Örtern. Wir sollten Lust an dem Herrn haben. Der Mensch braucht Befriedigung. Weißt du, und ohne Befriedigung, wenn du nicht befriedigt bist im Gottesdienst, gehst du unglücklich nach Hause. Wenn deine Lustbedürfnisse, ich möchte auch lachen können, ich möchte auch Amen sagen können. Vor gar nicht so langer Zeit kam jemand zu mir in den Gottesdienst, ist schon eine Weile her, aber kam in den Gottesdienst und sagte, bei mir ist ein Wunder passiert. Da habe ich gesagt, was für Wunder ist passiert? Denn er hat nicht ausgesehen, als wenn ein großes Wunder bei ihm passiert wäre. Ich kann jetzt beim Beten die Hände hochheben. Ja, das ist ein Wunder, wenn ein Mensch beim Beten die Hände hochhebt. Du siehst, wie verkrampft manche Menschen wirklich sind. Die bringen nicht einmal die Hand hoch und sehen das als ein Wunder, wenn sie davon befreit werden. Und ich bin Gott dankbar, dass solche Wunder passieren, dass wir aus unserer Verklemmung herauskommen. Diese Verklemmung ist anerzogen, ist so eingefahrene Gleise, in denen wir immer uns bewegen. Habe deine Lust an dem Herrn und wo der Geist des Herrn ist, da ist Freiheit, Halleluja. Ihr wisst, ihr kennt ja die Bibel. Der Mensch braucht diese Freude im Herrn. Habe deine Lust am Herrn und er wird dir geben, was dein Herz sich wünscht. Der Heilige Geist gibt dir, deckt deine Bedürfnisse und du solltest voll Heiligen Geistes sein. Ohne den Heiligen Geist gibt es keine vernünftige Erlösung. Der Heilige Geist ist so dieser Transporteur, dieser elektrische Strom, der das rüberbringt. Was nützt dir ein Computer, was nützt dir die beste elektronische Maschine, wenn kein Strom da ist? Der Heilige Geist ist dieser Strom, der alles in Bewegung bringt. Ist der Heilige Geist. Was nützt die schönste Fabrik, den besten Maschinen und Werkzeugen, wenn kein Strom da ist? Der Heilige Geist ist dieser Strom, der das bringt. Und wenn du deine Lust an dem Herrn hast, wirst du Wunder über Wunder erleben, Befreiungswunder. Wenn ich so bei diesen Händen hochheben bin, manche Leute haben Angst, das ist nämlich die richtige Form, wie man betet. Weißt du, wenn ich die Leute in Pergamonmuseum führe und die Bilder zeige und ihnen erkläre, ich versuche denen auch biblisch zu erklären, ich versuche sie pfingstlerisch zu erklären, die Pergamonmuseum, ich erkläre charismatisch den Pergamonmuseum so und versuche also, die so richtig heiß machen, dass sie denken, die wären da in Kleinasien schon. Manche waren das und wir sind so begeistert, haben eine halbe Bibliothek aufgekauft, die dort zu kaufen war. Erzähl ich, guck mal, schau die Götter genau an. Schau die Götter an, die dort sind. Diese kleinen Handys. So, diese ganzen kleinen Götter. Die kleine Gottfigur. Und dann hat man die so in der Hand. Und so haben die Heiden gebetet. Ja, diese ganzen kleinen Handgotten, die Hausgötter. So haben sie gebetet. Genau so haben wir gebetet. Und deshalb verstehe ich Paulus, wenn er in Kleinasien schreibt. Und Kleinasien war ein furchtbar okkultes, dämonisches Gebiet. Kein Apostel, nicht einmal der liebe Petrus hat sich dorthin getraut. Weil es so dunkel war. Ganz Kleinasien. Und Paulus sagt, da gehe ich hin. wo die Finsternis am mächtigsten ist, wo niemand hingeht. Dort müssen nötig, und da fing in Pergamon an, und die ganze 7 Gemeinden hat er gegründet, die in der Bibel so in Kleinasien sind, oder durch seinen Einfluss ist es entstanden worden, oder diese Gemeinde entstanden, gerade wo die Dunkelheit ist. Warum? Weil er den Leuten Freiheit gepredigt hat. Und sogar bei Leuten, die dachten, die sind fromm, die sind biblisch getauft, auf die Taufe des Johannes. Und da kommt er rein in den Gottesdienst. Eine Predigt, naja, die haben schön gesungen, laute, herrliche Lieder, Hymnen, Choräle und so weiter. Die Predigt war auch einwandfrei, nichts auszusetzen. Es war biblisch, vom Wort Gottes aus, also einwandfrei. Das biblische Predigen und biblische Singen, christliche Singen, sagt noch nichts von der Lust am Herrn. Aber da sagt die Leute, tut mir leid, bei euch stimmt was nicht. Bei euch stimmt was nicht. Fragt er, habt ihr den Heiligen Geist empfangen, als er gläubig wurde? Wie bitte? Wir haben noch nie gehört, Apostelgeschichte 19. Wir haben noch nie gehört, dass es einen Heiligen Geist wird. Dann sagt er, es wird höchste Zeit. Höchste Zeit. Und dann belehrt er sie. Und wisst ihr, was diese Leute in Kleinasien, sogar diese frommen, lieben Heilandschristen, wisst ihr, was ihr Problem war? Die haben Zauberbücher gehabt, für etwa 30.000 Goldmark umgerechnet. Ich weiß nicht, wie viel das heute gibt. Aber ein ganzer Batzen Geld. Zauberbücher, und die sind nicht billig, die Zauberbücher. Und das haben sie dann auf den Haufen gelegt und vernichtet, zerstört. Und dann passiert eine große Erweckung. Dann wurde der Geist Gottes freigesetzt, als die Zauberbücher verbrannt wurden. Manchmal muss man vielleicht auch so entmisten. Und die haben ganz schön entmistet. Und dann gab eine Erweckung, da fingen sie an, prophetisch zu reden. Und dann ganz klein Asien wurde von dieser Gemeinde in Ephesus erfüllt. Ganz klein Asien. Und Paulus ist sie dort gerne aufgehalten. Da war am längsten als Prediger eingesetzt. Befreiung. Deine Lust an dem Herrn. Es gibt so viele okkulte Dinge, die uns blockieren, abschneiden, damit wir keine Lust an dem Herrn haben. Damit uns der Gottesdienst vermiest wird. Damit wir keinen Spaß haben, in die Gegenwart Gottes zu gehen. Und alles so Pflichterfüllung. Ich tue meine Pflicht. Wenn du das tust, hast du keine Lust am Herrn. Pflichterfüllung, das haben die Juden im Alten Testament gemacht. Das hat ihnen nichts gebracht und nicht geholfen. So, und es bringt auch heute nichts den Juden. Pflichterfüllung. Ich halte ganz treu das Gesetz meiner Väter. Schon längst erfüllt dieses Gesetz. Das muss nicht mehr gehalten werden. Christus ist das Gesetzesende. So, Lust am Herrn. Ins Heiligtum, mit Freude gehen, mit Begeisterung gehen. Und in Freiheit. Habe deine Lust an dem Herrn. Lass uns anfangen, ganz fröhlich in den Gottesdienst zu gehen, wie wir hier gelesen haben, Psalm 37, habe deine Lust und er wird dir geben, was dein Herz sich wünscht. Lust, das ist das Rätsels Lösung für dein Glaubensleben vielleicht heute Abend. Du sagst, wie kann ich anders werden? Wie kann ich mich verändern? Und du musst dir so einen Rippenstoß geben. Du musst dir selber einen Anstoß geben. In der Bibel, um Lust an Gott zu bekommen, kommt nicht vom Heiligen Geist. Kommt nicht vom Pastor. Die Lust am Herrn kommt nicht von der Bibel. Die Lust am Herrn kommt von dir selber. Diesen Wunsch musst du innen drin haben. Wozu ein Mensch keinen Wunsch hat, keine 10 Pferde bringen ihn dorthin. So ist es so wichtig, dass du selber den Wunsch hast, lobe den Herrn, meine Seele. Weißt du, was ich dir einen guten Ratschlag gebe? Ich versuche, die Leute heutzutage in unserer Gesellschaft, ich würde in einer Zeit, in einer Kultur das vielleicht nicht machen, aber in unserer Gesellschaft muss ich das leider tun. Da muss ich so Hilfsmittel geben. Ich sage, stell dich vor dem Spiegel und jetzt bist du heute Abend dein eigener Prediger. Und jetzt predigst und zeigst mit dem Finger, du da, lobe den Herrn. Du da, erhebe den Herrn. Du da, juble und jauchze. Und am Schluss wird aus dir ein Duda, ein Juda. Und dann bist du der Fahnenschwenker Gottes, der dann Gott lobt und preist. Duda, Duda. Und schimpft den Kerl mal richtig oder die Weib. Und staucht zurecht und sagt, warum stehst du da und zerbrichst du den Kopf. Und fang an, Gott zu loben. Und du wirst merken, wie deine Seele plötzlich sich erhebt. Viele Leute haben Angst, öffentlich zu beten, und niemand muss öffentlich beten. Bitte, ich möchte auch hier an dieser Stelle gesagt haben, keiner ist verpflichtet, öffentlich zu beten. Nicht jeder ist da berufen oder beauftragt. Also lass dich auch nicht zwingen dazu. Wenn du dich zu etwas zwingst, wirst du geistlich vergewaltigt. Und das sind auch wieder neue Probleme stehen an, wenn du geistlich vergewaltigt wirst. Du kannst auch im Stillen beten, und Gott hört auch das stille Gebet. Aber zu Hause kannst du schon ruhig laut werden. Oder wenn du allein bist mit dir selber, dann kannst du schon laut werden. Psalm 42, Vers 3. Die Lust, wie sich das auswirkt.
Meine Seele dürstet nach Gott. Und dann heißt es weiter, wie der Hirsch schreit nach Wasser, so schreit meine Seele Gott nach dir. Also die Seele muss anfangen zu schreien. Schreit deine Seele heute Abend. Hörst du so ein geheimnisvolles Schreien in dir in diesen Augenblicken? Lust ist etwas Geheimnisvolles, eine Leidenschaft. Wenn Jesus in dein Herz einzieht, dann hast du plötzlich Lust. Wie kann ich? Wisst ihr, ich leide an einer Krankheit. Ich kann nicht genug von Jesus erfahren. Ich kann nicht genug von Jesus erfahren. Ich studiere und ich lese, ich forsche, ich mache alles und ich kann nicht genug. Ich weiß, je mehr ich glaube zu wissen, desto weniger weiß ich von meinem Herrn und Heiland. Aber du bekommst geheimnisvollen Durst so nach Jesus. Wenn Jesus in dein Leben hineinkommt und weißt du, das ist eine neue Schöpfung, plötzlich hast du total andere Wünsche. Ich habe hier vor 2-3 Jahren jemanden beerdigt in Wedding. Von Wedding war diese Person, die hat in Virchow Klinik ein neues Herz bekommen, dieser gute Mann. Und dann habe ich die Frau gefragt, weil es mich so interessiert hat. Das hast du ja nicht jeden Tag eine Beerdigung von einem Menschen, der ein neues Herz bekommen hat. Wie war der Mann nach der Herzoperation? Der hat noch 7 Jahre nach der Operation gelebt. So, wie war der Mann nach der Herzoperation? Dann sagt, und würden Sie das noch einmal tun? Das wollte ich auch wissen, falls ich mal dran bin. So, würden Sie das noch einmal tun? Dann sagt sie, nein. Ich würde es eigentlich nicht, ich würde bei dem alten Herzen belassen. Nach der Herzoperation war mein Mann nicht mehr wiederzuerkennen. Plötzlich hat er Wünsche gehabt. Wir sind, glaube ich, 30 oder Jahre verheiratet gewesen. Ich kannte meinen Mann aus dem FF. Aber plötzlich hat er Wünsche gehabt. Er möchte nach der Operation, so das 3., 4. Gang in die Freiheit, er möchte zu McDonald's gehen. Ja. Und dann hat er Dinge gehabt, seine Musik, plötzlich seine inneren Einstellungen. Und ich habe mir gedacht, da hat bestimmt das Herz eines jungen Knaben gekriegt. Meine Vermutung, weiß ich nicht, was ein Herz so hatte. Also auf jeden Fall total andere Wünsche. Und ich sage dir, wenn du das Herz Jesu Christi bekommst, wenn der Herr dein Herz knackt, dieses Herz kann niemand anders knacken. Psychologie kann dein Herz nicht knacken, Medizin kann dein Herz nicht knacken. Das ist etwas, was für Gott reserviert ist. Wenn Gott dein Herz knackt, wenn Jesus in dein Leben hineinkommt, hast du plötzlich ganz andere Ideale. Ganz andere Ideale, ganz andere Träume, ganz andere Visionen und so weiter. Du denkst nicht mehr materialistisch, du hast ganz andere Prioritäten in deinem Leben. Du weißt, es geht alles vorbei. Alles ist nur Shit. Das ist alles. Alles hat so sein Daseinsberechtigung, aber ist nichts ewig. Aber du hast andere Träume, andere Vorstellungen, andere Werte in deinem Leben. Und du merkst plötzlich, ich lebe für was ganz anderes. Ihr lebt für was ganz was anderes. Und du lebst auch dementsprechend. Du kannst verzichten oder kannst geben wieder. Du bist wieder freizügig. Gott verwandelt dich ganz total. Habe deine Lust an dem Herrn. Wenn Jesus in dein Leben kommt, ist dein Leben anders. Eine orthodoxe Frau kam in unseren Gottesdienst und die war ganz entsetzt. Als sie so eine Predigt angehört hatte oder ein paar Predigten angehört hatte, sagte Pastor Matutis, ich muss Ihnen eines sagen, Sie haben eine ganz schwere Religion. Ich habe gedacht, die orthodoxe Religion ist so schwer. Ich kenne einige orthodoxe Riten und so weiter. Aber dann sagt sie zu mir, Ihre Religion ist ganz schwer. Kann man die überhaupt erfüllen? Und ich habe gesagt, ich mache das spielend. Ich habe keine Probleme damit. Und wenn du deine Lust an dem Herrn hast, hat alle deine Probleme, die so anstehen, die du denkst, so schwerwiegend, unlösbar sind, die machst du mit links. Warum? Weil Gott dir hilft und weil du das aus Lust machst. Und ich habe festgestellt, wozu ein Mensch mal Lust hat, egal was ist, Hobby, du, da kann ihn nichts mehr bremsen, nichts mehr halten. Der geht seinen Weg. Der ist unerschütterlich. Der lässt sich nicht abbringen. Deshalb unser Problem Nummer 1 ist, haben wir Lust an dem Herrn oder nicht? Wenn wir Lust an dem Herrn haben, dann können wir Berge versetzen. Psalm 1, wenn ich schon beim Psalm sind, wandel nicht in den Rat der Gottlosen, sondern im Rat Gottes. Und wenn du im Rat Gottes wandelst, in den Wegen Gottes wandelst, Gott liebt von ganzem Herzen, und da kommt wieder die ganze Lust zum Tragen, von ganzer Seele und aus allen deinen Gemütskräften. Das ist das erste große Gebot. Das nächste nachher kommt, das, den Nächsten zu lieben, kommt von selbst. Aber wenn du Gott von ganzem Herzen, von ganzer Seele, von deinem ganzen Gemüt liebst, dann läuft alles spielend. Du wirst merken, der Baum trägt seine Frucht, da musst du gar nicht anstrengen. Ein guter, gesunder Baum, ein guter, gesunder Christ trägt seine Frucht. Der hat Resultate. Sein Leben hat Resultate. Wenn einer richtig zum Herrn steht, dann blüht er, dann grünt er und dann trägt er seine Frucht. Es ist so wichtig. Du wirst, je mehr du mit dem Heiland gehst, morgen werde ich das Thema ein bisschen weiter ausweiten, je mehr du mit dem Heiland gehst, wirst du mehr und mehr sein Wesen annehmen, seine Eigenschaft annehmen. Du wirst ihm gleich. Manchmal sehe ich Leute, die den Hund, ich denke nur an einen ganz bestimmten Bruder in Christus, sogar Prediger in unserer Gemeinde ist, der so einen richtigen Köter, ganz groß, richtige Schnauze hat er, so, und also ich möchte dem nicht allein auf der Straße begegnen. Ich glaube, der muss ja sowieso Mautkorb aufbinden. So, und dann hat er so einen richtigen Köter und der lebt mit dem Hund. Der geht mit dem Hund spazieren, der nimmt ihn mit, wenn er Hausbesuche macht, lässt im Auto natürlich stehen und so weiter. Und ich habe festgestellt, der Hund sieht genau, fast genauso aus wie unser lieber Bruder aus. Aber das ist Wahrheit. Ich mache nur Spaß, ihr versteht Spaß. Aber das sind so viele Ähnlichkeiten oder Ehepaare, die so viel zusammen sind, eng zusammenleben, dann die sind ähnlich. Und genauso ist es, wenn man mit dem Heiland umgeht, wenn man viel mit ihm zusammen ist. Färbt man von ihm ab. Wird man ihm gleichgestellt, heißt es in der Bibel. So, wir werden ihm ähnlich. Aber wir haben uns verstanden. Du wirst immer mehr in diesem neuen göttlichen himmlischen Stadium sein, auf einer ganz neuen Dimension leben. Eine ganz neue Lebensphase beginnt. Wenn du so die Lust am Herrn hast, dann bist du irgendjemand. Da bist du nicht nur einer von vielen, so Mr. Niemand. Nein, du bist dann irgendjemand. Du bist ein Königskind. Die alten Römer haben da einen Spruch gehabt im alten Rom. Aut Caesar, aut nihil. Aut Caesar, aut nihil. Entweder Caesar sein oder nichts. Entweder Caesar sein oder nichts. Und Kind Gottes, wir müssen begreifen, entweder sind wir Königskinder oder wir sind gar nichts. Das muss uns ganz klar sein. So, habe deine Lust an dem Herrn. Gib deinem Leben ganz neuen Stellenwert. Entweder ein vollwertiger Mensch in Gott oder nichts. Entweder Herr der Dinge oder nichts. Aut Caesar, aut nihil. Im Psalm 32, lass mich mal wieder diesen Psalm, dieser Bußpsalm, David hat es erlebt, da heißt es, seid nicht wie Ross und wie ein Maultier. Ich habe gedacht, Mensch, so ein kompliziertes Wortspiel. Aber das ist typisch arabisch, typisch orientalisch, typisch fernöstlich. Seid nicht wie Ross und wie ein Maultier. Psalm 32, 9. Menschen ohne Gott sind wie Rösser und Maultiere. Entschuldigt mir diesen Ausdruck, aber das sind sie wirklich. Und weißt du, was das heißt? Ich habe gedacht, wie kann ich das deuten? Seid nicht wie Ross und Maultier. Und da kam mir ein ganz einleuchtender Gedanke, wenn ich so Israelreisen gemacht habe und die Maultiere, oder in Italien die Maultiere, die Esel vielleicht weniger, aber Maultiere, so, der Maultier trottelt vor sich so hin. Der Ross natürlich, oder das Pferd, das zieht, das will vorwärts und so weiter. Und weißt du, was wenn die beiden zusammenspannt, seid nicht wie Ross und Maultier, der eine trottelt vor sich hin und der andere will vorwärts. Praktisch von einem Extrem zum anderen. Oder beide Extreme zu vereinen, so, das geht nicht. Seid nicht wie Ross und Maultier, sondern wir sollten wirklich vorwärts gehen, wie Pferde und nicht dahin trotteln. Habe deine Lust an dem Herrn. Wie der Hirsch schreit nach Wasser, so schreit meine Seele Gott nach dir. Nur in Verbindung mit dem Schöpfer kannst du wirklich dein Leben voll entfalten und entwickeln. Können wir Amen dazu sagen? Ist das gut? Nur in Verbindung mit dem Schöpfer. Und unsere Gesellschaft hat sich vom Schöpfer getrennt. Und wenn du dich mit Gott verbindest, beginnst du den Willen des Schöpfers zu tun. Wirst kreativ sein, wie er kreativ ist. Wenn du deine Lust am Herrn hast, du wirst immer mehr tun für Gott. Das wird dir Spaß machen, schöpferisch zu sein. Da wirst du nicht nur Männle malen, sondern du wirst auch etwas Produktives tun. Du wirst dann also etwas schaffen. Du wirst nicht mehr alles tun. Und da möchte ich auch sagen, wenn du deine Lust an dem Herrn hast, da wirst du nur fragen, gefällt es meinem Herrn? Befriedigt meinen Herrn diese Sache, was ich tue? Du wirst auch Nein sagen können. Und dem ersten, wenn du Nein ins Gesicht schleudern wirst, das ist der Teufel. Nein, Dankeschön, verzichte. So, und du wirst Nein sagen können. Wir sind gewohnt zu Ja-Sagern erzogen worden. Aber wir, wenn wir wirklich die Lust am Herrn haben, lernen wir zu dividieren, zu unterscheiden. Wichtig, unwichtig, Hauptsache, Nebensache. Und wir werden unsere Straße geradeaus gehen und nicht wie Ross und Maultier. Da, oder komme ich heute nicht, komme ich morgen, sondern wir werden ziehen, durchziehen unser Leben. Die Gesellschaft wird dich hassen vielleicht unter Umständen, das kann auch passieren, weil du nicht mehr einer von ihnen bist, weil du deine Lust in ganz einer Ebene angelegt hast. Du lebst für eine ganz andere Welt. Die Welt wird vielleicht dich nicht verstehen, der Kaiser wird dich nicht mehr verstehen, der Papst wird dich nicht mehr verstehen, der wird dich vielleicht sogar exkommunizieren, kann durchaus passieren. Du wirst den Herrschaften unangenehm werden, egal welche Herrschaft das ist. Wenn du anfängst, den Herrn vor Augen zu haben, und die Bibel sagt, ich habe den Herrn alle Zeit vor Augen, habe deine Lust an dem Herrn, den Herrn alle Zeit vor Augen, dann wirst du nicht mehr alles glauben, was die Leute sagen. Kommt das vom Herrn? So viele Leute kommen und erzählen, der Herr hat mir das gesagt, der Herr hat mir das gesagt. Aber mir hat es nicht gesagt, leider. Er muss es mir auch gesagt haben. Und du wirst nicht mehr mit der Masse mitgehen, weil dein Leben von was anderes ausgefüllt ist, als nur von der Materie. Als nur von den Bauch zu füllen. In der Bibel heißt es von den Gottlosen, ihr Gott ist ihr Bauch. Und die leben nur für den Bauch. Und sie entscheiden nur vom Bauch her und nicht vom Kopf. So viele Entscheidungen werden vom Bauch getroffen und nicht vom Kopf. So aus dem Bauch heraus. Und da wundert man sich, wenn es nichts Gescheites rauskommt aus dem Bauch. Aber der Bauch ist nicht der, wo es entscheidet, sondern der Kopf. Und nicht nur der Kopf, auch der Kopf kann es vergessen. Der Geist gibt unserem Geist Zeugnis, dass wir Gottes Kinder sind. Du wirst auch nicht mehr manipuliert. Und du wirst auch nicht mehr mit der Masse mitgehen. Du wirst dich von oben leiten lassen. Schiller hat einen ganz tollen Gedanken ausgedrückt über die Lust und die Freude. In seiner Glocke schreibt er, das Auge sieht den Himmel offen, es schwelgt das Herz in Seligkeit. Das Auge sieht den Himmel offen, das es schwelgt das Herz in Seligkeit. Und ich habe gedacht, genau das ist es. Habe deine Lust an dem Herrn. Schwelgen im Herrn. Was ist wieder schwelgen? Du musst nächstes Mal Wörterbuch mitnehmen. Schwelgen. Lust ist schwelgend. So, wenn einer Lust hat, genießt er. Wenn einer genießt, er schwelgt. Schwelgen ist prassen, vielleicht das eine Extrem, materiell Extrem. Aber Schwelgen ist aus dem Vollen zu schöpfen. Das ist auch Schwelgen. Aus dem Vollen zu schöpfen. Oder sich ergötzen ist Schwelgen. Wenn der Himmel offen ist, wenn du den offenen Himmel siehst, dann das Auge den Himmel offen sieht, dann fängst du an zu schwelgen im Herrn. Zu schwelgen im Herrn. Unsere Hilfe und unser Heil kommt vom Herrn. Habe deine Lust am Herrn, die wird ständig permanent geholfen. Warum dir nicht geholfen wird, ist, weil du die Lust am Herrn nicht hast. Dir fehlt die Verbindung, du hast Wackelkontakt vielleicht im Glauben. Vielleicht so ein bisschen Wackelkontakt. Und vielleicht muss diese Verbindung ganz neu hergestellt werden. Oder vielleicht hast du den Herrn übersehen. Ich weiß nicht, wie viele von euch das Bild vom Raphael gesehen haben, die Verklärung Jesu. Raphael, Verklärung Jesu, ist eine ganz interessante Sache. Ich habe mir mal neulich mal so im Augenschein, natürlich nicht in einer Galerie, sondern in einem Dictionary mir dieses Bild angeguckt. Das hat mich fasziniert, Verklärung Jesu, weil ich an diesem Thema ein Stück weit was gearbeitet habe. Verklärung Jesu. Und da sehr schön, unten im Bild ist ein Epileptiker. Der Epileptiker wird zu den Jüngern Jesu gebracht. Und dann ist interessant, und die Theologen, die Jünger Jesu, blättern in den Büchern nach. Die wollen dem Kranken helfen und können dem Kranken nicht helfen. Und der Epileptiker hat es begriffen, der schaut auf diesen verklärten Jesus. Hätten die Jünger auf den verklärten Jesus geschaut, hätten sie nicht in die Bücher blättern müssen, sie hätten ihm helfen können. Dann fragen die Verklärung Jesu, dieses Bild nur, nicht der verklärte Jesus hat mich so imponiert, sondern der Epileptiker. Der blickt auf Jesus und erwartet von Jesus Hilfe, und unsere lieben Brüder, die gucken in die Bücher, wie können wir dem Mann helfen. Habe deine Lust an dem Herrn. Nicht nur an den Buchstaben. Der Buchstabe tötet, der Geist macht lebendig. Habe deine Lust an den Herrn. Nicht nur an bestimmte Wahrheiten oder große Erkenntnisse, ein gewaltiges Wissen oder Verständnisse. Thomas von Aquin, seine letzte Messe, die er gefeiert hat öffentlich, er steht beim Hochaltar und zelebriert die Messe. Und er hat drei Bücher geschrieben über die Dreieinigkeit, Vater, Sohn und Heiliger Geist. Und ein Streitwerk in der Theologie, vieles aufgewühlt, vieles recht und schlecht, egal wie es dahin steht. Und er feiert diese Messe. Und während er die Messe feiert, hat er eine göttliche Erscheinung am Hochaltar, fällt in Ohnmacht, liegt zu Boden. Als er aufsteht, ist er kreidebleich, spricht kein Wort. Und eines der Sätze, wo er dann weggeführt wird, sagt er, alles ist Stroh. Alles ist Stroh. Alles, was ich bisher über Gott geschrieben habe, alles, was ich bisher über Gott gewusst habe, alles, was ich über Gott bisher gelehrt habe, alles, was ich den Leuten erzählt habe, alles ist Stroh. Ich habe ihn gesehen. Und von dem Augenblick hat er kein Buch mehr geschrieben. Er sollte dagegen Ketzer irgendwo auftreten. Der Papst oder König zwang ihn mit Gewalt, dorthin zu gehen. Und Gott sei Dank, die Ewigkeit hat ihn abgerufen. Und er musste nicht aussagen oder auftreten. So, alles ist Stroh. Vielleicht muss Gott uns auch manchmal so begegnen, dass wir endlich begreifen, es geht um mehr als nur Wissen. Habe deine Lust am Herrn. Mehr als nur irgendwelche Erfahrungen. So viele Pfingstler und Charismatiker hängen an Erfahrung. Hauptsache, jemand kam zu mir und sagte, weißt du, in euren Gottesdiensten manchmal, da kriege ich Gänsehaut, da geht wie ein Strom durch. Gewisse schöne Strom, aber ich kann davon nicht selig werden, vom Gänsehaut. Ich kriege öfters Gänsehaut. Deswegen werde ich nicht selig. Gänsehaut macht niemand noch selig, glaub mir das. Oder wenn einem die Haare sogar noch zu Berge stehen, auch schon erlebt. So, auch das macht niemand selig. Weißt du, Gänsehaut und Haare zu Berge stehen, was uns selig macht. Meine Augen haben meinen Heiland gesehen. Hiob. Meine Augen haben meinen Heiland gesehen. Und er hat auch so eine Aha-Stunde gehabt. Und wir brauchen solche Aha-Stunde wie Thomas von Aquin, wo wir sagen, alles ist Stroh. Bisher habe ich nur von Hören und Sagen dich vernommen, aber jetzt hat mein Auge dich gesehen. Jetzt habe ich begriffen, jetzt habe ich es erfasst, jetzt weiß ich es endlich. Und jetzt weiß ich, dass mein Erlöser lebt. Vielleicht muss vieles in unserem Leben zusammenkommen, bis wir soweit sind. Auch nicht Frommelei und Gefühlsloserlei, nicht Ideen, Zeremonien, Theorien und so weiter, ist was Lust am Herrn sind. Auch nicht, wenn wir viel Weihrauch versprühen. So, ich mag Weihrauch manchmal. Mir tut es sehr gut, also ich rieche das. Und ich zu Hause zünde ich auch ab und zu mal, wenn meine Frau nicht da ist, Räucherstäbchen an. Ich mag diesen Duft, so ein bisschen Rauch und so. Ich liebe das. Aber das ist nicht eine Seligkeit. Oder Beleuchtung oder sonst noch was. So viele Leute setzen auf äußere Umstände und denken, das ist schön. Weißt du, ich kann im grellen Licht genauso beten und ich kann im Lärm beten und nahe bei Gott sein. Genauso wie in der Stille. Genauso wie in der Stille. Das ist kein Problem. Mit dem Herzen. Habe deine Lust an dem Herrn. Als die deutschen Missionare nach Neuguinea kamen, zu den Papua-Ureinwohnern. Als sie dort eine Gemeinde gründeten, haben die deutschen Missionare, Liebenzeller Mission vor allem und auch die Berliner Mission, die haben ihre deutschen Lieder mitgebracht. So, und übersetzt in ihre Sprache. Und an diesen armen Eingeborenen gelehrt, sie müssen jetzt diese Lieder singen. Die haben auch eine ganze Weile diese Lieder gesungen, aber irgendwann kamen sie dann zu den Missionaren und sagten, wir können nicht diese Lieder singen, die taugen nicht für uns. Und dann sagten sie, sie enthalten so viele Gedanken. Ihr Weiße wollt immer denken, ihr singt immer mit dem Kopf, wir dagegen singen mit dem Herzen. Ihr Weiße singt immer mit dem Kopf, wir singen mit dem Herzen. Und als ich das so sah, wie singen wir? Habe deine Lust an dem Herrn, dein Herz. Nicht das Äußere ist ausschlaggebend, sondern wie ist das Innere? Habe deine Lust an dem Herrn, deine Art, dein Wesen. Und er wird dir geben, was dein Herz sich wünscht. Wie beten wir? Wie dienen wir Gott? So mit dem Herzen? Oder nur, weil Pflicht ist, wir haben Mitarbeiterversammlung, niemand muss, ist verpflichtet, was für Gott zu tun. Aber es ist eine Gelegenheit, ein wirklicher, eine Gelegenheit für Gott, was zu tun. Und willst du mit Freuden, was wir den Herrn tun, mit Begeisterung, ich möchte mich einbringen, auch wenn ich nur ein kleines Rädchen, ein kleines Steinchen im Werk Gottes bin, ich will mich einbringen. Nur mit dem Kopf, so aus Überlegung, Berechnung, habe deine Lust an dem Herrn. Peter Tschaikowski schrieb einmal einen ganz interessanten Satz, den möchte ich zitieren, der sagte, wo das Herz nicht berührt wird, da gibt es keine Musik. Tschaikowski, wo das Herz nicht berührt wird, da gibt es keine Musik. Und das ist wieder die andere Seite. Habe deine Lust an dem Herrn, wo dein Herz von Jesus nicht berührt wird, ist keine Musik, ist kein Leben, ist kein Geist, wo nicht von oben dein Herz berührt. Von Gottesdienst, wo dein Herz nicht berührt wird, ist der Tod im Topf. Mag alles perfekt sein, vollkommen sein, ist alles umsonst, wo dein Herz nicht berührt wird. Habe deine Lust an dem Herrn. Und ich habe festgestellt, wer Gott dient, hat eine innere Befriedigung. Der genießt es. Und es fängt alles klein an. Ich möchte sagen, dass für mich war das eine große Genugtuung, eine Freude, Gott dienen zu dürfen. Ich habe es nicht verdient, das tun zu dürfen. Aber Gott hat einfach so die Dinge laufen lassen. Und ich erlebe, wie das ist immer, wenn man einem Menschen hilft, einem Menschen dient und einem Menschen ein Stück weit Freude macht. Vielleicht nur für 5 Minuten. Aber das hilft, wenn wir wieder ein Stück weiter von uns geben dürfen. Wir haben nur Kraft und nur Energie, die Dinge erfolgreich zu meistern, unser Leben erfolgreich zu meistern, wenn unser innerer Haushalt von Gott erfüllt ist. Unser innerer Haushalt, wenn es voll Geistes ist, dann haben wir Kraft, unsere körperliche Schwierigkeiten zu ertragen, die Bekümmernisse, die das Herz manchmal so hat, den Schmerz und so weiter. Wir können alles überwinden. Da ist uns nicht so viel, wenn unser innerer Haushalt stimmt. Voll Geistes sein. Und alles, was da lebt, jede Pflanze, jedes Tierchen, alle Wesen haben ein Innenleben. Und die Frage ist, weil die vom Schöpfer herkommen. Und das ist fantastisch. Du kannst alle Pflanzen angucken und die gedeihen, die entwickeln sich. Denen muss man nicht vorbeten. Die brauchen keinen Gottesdienst. Die brauchen keine Anbetungsstunde. Die brauchen nichts. Also die Lebewesen, die ganze Schöpfung braucht den ganzen für alle Pflanzen, was wir haben. Ich sage dich das nochmal, in übertriebenen Sinn. Die brauchen das nicht. Warum? Weil die ein Innenleben haben. Die preisen Gott. Aber der Mensch, der verkümmert. Je länger, je älter er wird. Die Bibel sind voll. Deshalb hat Jesus gesagt, werdet wie ein Kind. Wie ein Baby. Die sind voller Leben, voller Entdeckungslust. Die wollen was sehen, was erleben und so weiter. Aber je älter der Mensch wird, desto stupider wird er, desto abgestumpfter wird er, desto enttäuschter wird er in seinem Leben. Mehr und mehr wird er enttäuscht, dass er sich nicht mehr traut, aus seinem Schneckenhaus herauszugehen und so weiter. Und deshalb ist die Bekehrung, deshalb ist der Gottesdienst und diese Art von Gottesdienst, die wir hier veranstalten, unheimlich wichtig, damit er mal sich aus sich rauskommt und sagt, ich will wieder leben. Und Jesus sagt, ich lebe und ihr sollt auch leben. Amen. So, ihr sollt auch leben. So, das ist der Erweckungsgottesdienst, wo das Alte, was in uns so verkümmert ist, aus unseren alten Kindheitstagen. Und wenn ich so anschaue, und viele Menschen haben eine schöne Kindheitstage gehabt. Und ich denke noch, wo die Mutter so am Bett stand, breit aus die Flügel beide, oder irgendein Gebet gesprochen hat. So, diese Tage, oder schon irgendwo angenommen, nicht alle, aber viele haben wirklich gute Tage. Und wir sehnen uns nach Geborgenheit. Befiehl dem Herrn deine Wege und er wird dir geben, was dein Herz sich wünscht, nicht was dein Kopf sich wünscht. Mein Kopf möchte vielleicht 3 Millionen, weil ich das für einen Ausbau brauche. So. Oder was anderes. So und so weiter. Und was wir so sehen, was uns die Werbeindustrie vorgaukelt, das möchte mein Kopf haben. Aber weißt du, was mein Herz sich wünscht? Geborgenheit, Freude, Frieden, Sicherheit, Sinn, Hilfe, Zuflucht, Beistand und so viele andere Dinge, die man gar nicht im Supermarkt kaufen kann, die niemand anbieten kann. Das wünsche ich mein Herz und er wird dir geben, was dein Herz dich wünscht. So, hast du Wünsche heute Abend, dann befiehl dem Herrn deine Wege und hoffe auf ihn. Und er wird es, also ich kombiniere das auf mehrere Stellen, Bibelstellen zu einem, also auf rabbinische Art und Weise, geben, was du brauchst. Schlussgeschichte, das kannst du nicht von heute auf morgen schaffen. Weißt du, dieses Umpolen, es geht vielleicht ein Einschnitt, ein Knack oder Knackpunkt und so weiter, ein Durchbruch, aber es geht nicht von heute. Da gefällt mir Johann Sebastian Bach. Ihr wisst ja, er verliebte sich in seine Anna Magdalena. So, und sie ist von seinem Musikspiel so begeistert, und sogleich eine gute Zuhörerin, zuerst eine Sängerin, eine begabte Sängerin auch. Und nach 2 Jahren Da stirbt seine Barbara, die erste Frau von Bach, und durch ein Fieber leiden. Und dann werden Anna Maria und Sebastian ein Liebespaar. Und in dieser Zeit, wo sie ein Liebespaar geworden sind, hat er ein Stück geschrieben, nur ein Satz aus diesem Stück. Willst du dein Herz mir schenken, so fang es heimlich an. Willst du mir dein Herz schenken, so fang es heimlich an. Und mit diesem Gedanken möchte ich dir den Schluss bringen, zum Schluss diesen Gottesdienst bringen. Habe deine Lust am Herrn. Und weißt du, fang heimlich an. Fang heimlich an, zur Freude Stück für Stück sich in Gott zu verlieben, in Jesus zu verlieben, in deinem himmlischen Bräutigam zu verlieben. Fang heimlich an. Wenn du das zu öffentlich machst, das kann gefährlich werden. Ich möchte es warnen. Aber heimlich, fang es heimlich an. Diesen Gedanken hat Gott mir gegeben, von Bach inspiriert, dass wir es heimlich anfangen sollen. Verborgenen, in der Stille, zu Hause, privat für uns. Das braucht nicht mal dein Mann, deine Frau wissen, nicht mal deine Kinder müssen es wissen. Niemand muss es wissen, dass du verliebt bist. Es geht niemand was an. Das ist zwischen dir und deinem himmlischen Liebhaber, dieses Verliebtsein. Und dann werden natürlich schon die Menschen sagen, du, ich weiß nicht, zwischen dir und mir ist was. Da steht was dazwischen. Ja, und dann kannst du nachher Farbe bekennen. Da ist einer. Jemand wollte mich totschlagen. Der sagte, in meine Ehe ist jemand reingekommen. Er sagt, ich nicht. So. Und schimpft mich und will mich verprügeln und so weiter. Dann habe ich gesagt, also ich habe nichts, und aus meiner Gemeinde wüsste ich auch nicht, dass jemand in die Ehe, in eure Ehe sich da eingemischt und eingedrungen hat. Ja, aber da ist jemand dazwischen, also der Zugang zu meiner Frau ist nicht mehr das alte wie früher, und schimpft und schimpft und schimpft und schimpft. Und dann hat es bei mir gezündet. Ich sage, ja, ich glaube, da ist schon was reingekommen. Sagte, sehen Sie? Ich habe Ihnen gleich gesagt, dass was dazwischen reingekommen ist. Ich sagte, ich weiß es. Und dieser, das ist ein Mann. Sagte, sehen Sie? Ich habe recht. Und dann sagte ich, es ist Jesus. Das sehen wir heute, sagte zusammen, Jesus, da ist jemand dazwischen reingekommen. Und wir brauchen jemanden, der dazwischen reinkommt, damit wir das Leben überhaupt meistern können. Halleluja. Amen. Diesen himmlischen Liebhaber. Hab deine Lust am Herrn. Fang es heimlich an. Fang es heimlich an. Ich bin nicht so sehr begeistert, wenn Leute immer gleich öffentlich, weißt du, für einen Evangelisten oder jemanden, der eine große Gemeinde bauen will, für den geht Statistik. Wie viele haben sich heute bekehrt? Ich weiß, als ich nach Berlin kam, da kamen Leute von einer Gemeinde hierher. Bei uns haben sich heute am Sonntag 6 Leute bekehrt. Wie viele haben sich bei euch bekehrt? Ich lege keinen Wert, ich zähle nicht. Die bekehren sich oder sich nicht bekehren. Gott arbeitet an den Herzen. Mir geht es nicht um Statistik. Und ich lege keinen Wert auf Statistik. Die mag gut sein für Bürokraten, aber ich brauche keine Statistik. Die Ewigkeit wird alles offenbaren, was rausgekommen ist und was nicht rausgekommen ist. So, was nützt die ganzen großen Zahlen? Und das Große ist alles sowieso Bluff. Groß aufgebaut, und es am größten war, klappt es wieder zusammen. Schau, große Reiche wie Russland, schau, alle großen mächtigen Werke, die sind zusammengeklappt. Und Gott hat immer mit kleinen weitergemacht. Und es ging weiter, und es geht immer weiter, und es wird weitergehen. So, heimlich sich in Gott verlieben. Spurgeon war ein großer Prediger, hat nie Altarruf gemacht. Der große Prediger in London, der über viele Jahre 10.000 Leute Sonntag für Sonntag füllte. Glaube ich, 40.000 Leute fasste sein Tabernakel. So, und füllte. Und er hat nie nach vorne gerufen. Er hat gesagt, da wo du stehst, mach einen Vertrag mit Gott. Heimlich. Und das ist ausschlaggebend. Dein Leben wird sich verändern. Wenn du Seelsorge brauchst, wenn du was bekennen willst, ist in Ordnung. Aber mach einen Vertrag, da wo du stehst, da an der Wand da hinten oder wo du gerade stehst, so hat er mir hingedeutet. Mach einen Vertrag mit Gott. Und weißt du, unsere wirklichen Entscheidungen treffen wir heimlich. Die treffen wir heimlich. Lass uns ganz ehrlich sein. Die treffen wir nicht öffentlich. Heimlich. Willst du dich verlieben? So tu es heimlich. Lass uns aufstehen und lass unsere Lust am Herrn haben. Und dann wird dir alles zufallen. Matthäus 6,33, trachtet zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit. Und dann wird euch alles andere, was Sorgen, Kleidung, Nahrung und so weiter, zufallen. Das ist der einzige Zufall in der Bibel. So Herr, ich danke dir, dass du uns viele solche Zufälle schenkst. Und wir brauchen das in unserem Leben. Und ich danke dir, dass du meine Geschwister heute Abend segnest in einer ganz mächtigen Art und Weise, so dass sie die göttliche Fülle erleben. Herr Jesus, und ich möchte eine begeisterte Gemeinde für dich haben. Herr, nicht nur, dass wir viel Rummel haben, viel Action haben oder sonst was, sondern dass wir wirklich von innen her ergriffen sind, ergriffen von Gott.
Halleluja, Halleluja. Ergriffen von Gott. Mir kommt noch ein Bild von Michelangelo. Wenn ich schon bei der Kunst bin heute Abend. Michelangelo hat Johannes den Täufer gemalt. Und Johannes der Täufer ist dort auf diesem Bild ganz fantastisch dargestellt. Er sieht Jesus das Lamm kommend und er malt den Johannes den Täufer, der so Jesus auf sich zukommen sieht, wie einen Betrunkenen. Der also nur torkelt, so ergriffen, wie betrunken. Er sieht Jesus kommen, das Lamm Gottes auf ihn zukommen. Er ist so ergriffen von diesem, wie ein Betrunkener, Berauschter, ergriffen von Jesus. Und das ist, habe deine Lust vom Herrn. Sei ergriffen von Jesus. Paulus sagt, ich hab's nicht ergriffen, aber er hat mich ergriffen. Ergriffen sein von Jesus. Halleluja. Und Herr Jesus, ich möchte von dir ergriffen sein. Und ich möchte bitten, dass die ganze Gemeinde von dir ergriffen ist. Dass jeder Einzelne von uns ergriffen ist. Und dass wir betrunken im Geist sind. Halleluja. Herr, dass wir wirklich uns berauschen an der Freude Gottes. Und Herr, du hast gesagt, wir sollen uns an dir freuen. Und wenn uns diese Freude an dir verloren geht, sind wir verlorene Wesen im Universum. Wir haben niemand und nichts. Aber Herr, du bist unsere Lust. Du bist unsere Freude. Du bist unsere Stärke. Halleluja. Und ich möchte dir mit Freuden dienen. Und ich freue mich, dass ich hier in Berlin sein darf. Und ich freue mich, dass ich dein Werk tun darf. Und ich freue mich, dass ich deinen Willen tun darf. Auch wenn ich manchmal Fehler mache, ich tue trotzdem dein Werk, Herr Jesus. Und ich tue es mit Freuden. Halleluja, Halleluja. Und segne alle, die dir die Freude an dir heute Abend haben möchten. Lass uns ansteckend sein in der Freude, Herr. Dass wir einer den anderen anstecken in der Freude, in der Lust zu dir. Halleluja. Praise Gott. Halleluja. Lass uns ein Choro singen und ich möchte einladen, dass du dich so richtig freust an dem Herrn. An der Macht des Herrn, an seiner Stärke, an seinem Sieg. Triumphiere, feier den Sieg des Herrn. Sitze mit ihm auf dem Triumphwagen heute Abend. Halleluja. Tausch die Traurigkeit gegen Freude ein. Gottes Güte feiern wir. Komm, wir preisen ihn. Stimmt mit uns ein. Seine Liebe feiern wir. Halleluja. Lob und Dank.